Bahn, Check 24, Donnerstag. Freue mich, dass ihr dabei seid. Gratulation an Joachim Löw und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Sieg gestern Abend gegen Weißrussland. Und was wir vom Bundestrainer gelernt haben, Belarus und damit das EM-Ticket für nächstes Jahr gelöst. Bleiben nur zwei offene Fragen. Reicht es mal wieder, um den Titel zu holen nächstes Jahr? Und wie viel Glanz versprüht unsere Nationalmannschaft momentan? Emotional war es auch am Freitag hier in München der Abschied von Uli Hoeneß. Die Nachfolge ist geregelt. Auch hier geht es um die Trainerfrage. Noch Hansi Flick darf weitermachen bis zum Winter, vielleicht aber auch länger. Oder wenn nicht, wer kommt dann? Und der Sittenverfall in der Bundesliga. Letzten Sonntag diese Szene. Ach, der Kapitän von Eintracht Frankfurt, Abraham, rammt Christian Streich zu Boden. Ist erst einmal gesperrt bis Ende des Jahres. Aber ist es wirklich brutaler und härter geworden? Und wo ist der Respekt geblieben zwischen Schiedsrichtern, Spielern und den Trainern? Fragen wir noch bei einem nach, der jahrelang in der Bundesliga war und immer wieder gerne auch da rein möchte. Dreimal ist der Trainer des Jahres geworden. Hier ist Felix Magath. Musikalisch auch so gut drauf wie ich?
Musikalisch bin ich super, ja. Hab ich ja.
Hast du das Lied gehört? Erkannt?
Ich habe mich jetzt wenig auf das Lied konzentriert.
Mit 66 Jahren von Udo Jürgens? Das heißt, du bist
im besten, schönes Lied, ja.
Du bist im besten Alter, wenn ich das so sagen darf. Und immer noch voller Tat.
Selbstverständlich, ja? Ja, heiß, hat man doch gesehen.
Ja, ja, du hast die Drehtür fast.
Ja.
Die dreht sich immer noch an der Stelle. So, wir sind in der 25-jährigen Doppelpass-Saison. Und vor 25 Jahren hast du angefangen, glaube ich, als Trainer. Guck mal, wir haben Bilder.
Ja.
Schau mal, beim HSV. Erinnerst du dich an das Spiel?
Bestimmt, das bin ich.
Ja. Und das Spiel, weißt du noch, gegen 1860?
Das erste Spiel?
Ja.
Oh, stimmt, ja. 2-2. Ne?
Was war da los?
Wow, also, da war das Wetter zu schlecht, glaube ich. Es war ja, Herbst oder so, Oktober. War nicht so schön.
Lag am Wetter.
Okay. Ja.
Gut. Unsere beiden Gäste heute Morgen, freue mich sehr, dass er da ist. Kabarettist, Autor und Musiker, Serdar Somuncu. Er ist Business Coach für Entwicklung und Persönlichkeit, Munir Zitouni. Der Sportleiter West der dpa, Holger Schmidt. Jetzt wird es einfacher für mich, von der FAZ, Peter Hess. Unser Sport-Eingangsmittel, Stefan Effender. So, lieber die Erfrischung. Jeden Sonntag, Sie kennen das ja bereits. Alles alkoholfrei. Und damit gebe ich zu meiner kongenialen Partnerin, zu Ruth. Guten Morgen.
Aber wie sehr, schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, liebe Zuschauer, waren Sie in diesem Jahr bei Länderspielen im Stadion? Wenn nicht, woran liegt das? Die Nationalelf hat ein Zuschauerproblem. In diesem Jahr waren so wenig im Stadion wie überhaupt in der Jogi Löw-Ära, nämlich im Schnitt nur 37.000. Gestern war der Borussia-Park auch bei weitem nicht ausverkauft und in Frankfurt werden rund 30.000 erwartet. Somit wollen wir von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, hat die deutsche Nationalmannschaft ihren Glanz verloren? 01379011011. Sie kennen die Nummer, rufen Sie gerne wieder an. Facebook und Twitter sind auch heute Ihre Anlaufstellen und unser Live-Blog ist online geschaltet. Da können Sie ja wie immer fleißig mitdiskutieren und wir freuen uns, wenn wir dann auch Ihre Meinung in die Sendung holen können. Dankeschön.
Danke. Ja, Etappenziel erreicht. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die EM nächstes Jahr 2020 qualifiziert, aber angesichts des schwachen Gegners gestern stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Wie.
Viele neue Gesichter und doch waren es die verbliebenen Weltmeister, die den Abend gerettet haben. Ginter, Schütze des türöffnenden 1:0. Kroos, Doppelpacker und wahrer Regisseur sowie Neuer, der Unüberwindbare zwischen den Pfosten.
Grundsätzlich sind wir natürlich zufrieden mit dem heutigen Tag.
Ja, aber wir müssen das natürlich auch erwarten, dass wir heute hier souverän gewinnen. Also den Anspruch sollten wir schon noch haben.
Aber gerade die Erwartungshaltung ist zuletzt eher nach unten geschraubt worden. Wohl auch wegen der durchaus vorhandenen Zweifel, ob Trainer Löw der Neuaufbau gelingen wird. Und eines ist zum jetzigen Zeitpunkt auch klar, dass unsere Nationalspieler
ja noch nicht da sind, wo wir sein wollen bei EM-Start. Dementsprechend gilt es eigentlich, jede Spielminute zu nutzen, um auch in unserer Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen.
Wir müssen zeigen, dass wir bereit sind für die EM, dass wir uns weiterentwickeln.
Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind als nur talentierte Spieler.
Denn das lange verwöhnte Publikum erwartet eine Einheit, eine Mannschaft wie aus einem Guss, die erstens erfolgreich ist und zweitens vor Attraktivität nur so funkelt.
Ja, also wie kann man in solchen Spielen glänzen?
Ja, eben haben wir angesprochen, dass es schöne Tore waren, von daher war damit sicher ein bisschen Glanz dabei.
Wenn wir gewinnen, ist die Stimmung, glaube ich, auch ganz gut.
Dreht sich also doch alles darum, ob unsere Nationalmannschaft den Titel holen kann? Oder ist vielleicht diese Frage entscheidender? Erstrahlt die DFB-Elf bald wieder im alten Glanz?
Stefan, wie siehst du die Entwicklung der Mannschaft? Oder sind wir auch zu verwöhnt vielleicht?
Ja, es ist ein Prozess. Natürlich hängt das viel mit dieser WM zusammen, die sie einfach katastrophal gespielt haben. Sie haben sich da nicht gut verkauft. Und jetzt muss man hoffen, dass die EM besser läuft. Ich glaube, darauf warten wir alle. Und wenn so ein Stadion leer ist, so wie gestern, oder ziemlich leer ist, dann spricht das schon Bände. Das muss man ganz klar sagen.
Wie begeistert bist du von der Nationalmannschaft momentan?
Also ich sag's mal so, ich bin gestern nach 25 Minuten ins Bett gegangen. Ja, ja, ist wirklich so.
Ja.
Also,
wer hat's denn länger ausgehalten von euch? Felix, du?
Ja, bist du.
Ich, ja.
Ja, ich auch. Ja. 30 Minuten oder so zu sagen. Ja,
nee, ich habe mir dann nach dem 1-0 habe ich mir gedacht, jetzt ist es entschieden.
Okay, das.
Also ich war im Stadion, aber ich glaube zu Hause, weiß ich auch nicht, ob ich es mir zu Ende angeguckt hätte.
Was? Ich war die ersten 25 Minuten noch vom Fußballerischen her, die besten sogar. Die Tore sind dann später gefallen, aber das fand ich, das war bei der Gesamtbewertung des Spiels, ich glaube 6 Torchancen in 25 Minuten, das war schon ordentlich. Ja. Laufwege,
also Engagement. Ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach nicht zu viel erwarten dürfen im Moment. Ich meine, Jogi Löw hat eben den Umbruch ausgerufen und das heißt eben auch, dass man da ein bisschen Geduld haben muss. Und ich glaube, dass die Nationalmannschaft sich gerade auch in so eine Situation hineinmanövriert, die gar nicht so schlecht ist, weil die Erwartungshaltung geht nach unten und das ist eigentlich gar keine so schlechte Ausgangsposition für das Turnier im nächsten Sommer. Ich glaube, dass die Mannschaft viel befreiter aufspielen kann und ein bisschen von diesem Druck befreit auch ist und vielleicht sogar im nächsten Sommer für eine größere Überraschung sorgen kann.
Und geht das überhaupt, dass wir die Erwartungshaltung so weit runterschrauben?
Ich glaube,
deutsche Mannschaft ist immer eine Nation, die auch einen Titel holen will, logischerweise, und die immer mit da vorne dabei ist.
Ja, ich glaube, dass so Begriffe wie Anspruch oder Verpflichtung, dass das Dinge, also Begriffe sind, mit denen du relativ schlecht umgehen kannst. Also eher ist doch die Frage, also das ist eine gewisse Arroganz. Wir haben den Anspruch, das. Nee, es geht doch eher darum, was willst du mit dieser Mannschaft erreichen? Welches positives Ziel? Und ich glaube, die Zuschauer auch in Deutschland, die Fans, dass sie jetzt wegbleiben, die haben eigentlich auch ein gutes Näschen, weil die wollen auch jetzt erstmal sehen, dass die Mannschaft was bringt, dass die in Vorleistung geht, um dann auch wieder die Mannschaft feiern zu können. Die sind zu Recht gerade kritisch und ich glaube auch, dass es nicht das große Problem ist, dass jetzt plötzlich Sitze leer bleiben, sondern die sind einfach zu Recht im Moment enttäuscht und warten auf eine Reaktion der Mannschaft.
Ich glaube, es gibt noch einen anderen Faktor. Es gibt einfach ein Überangebot an Fußball und früher, wo dich das gar nicht interessiert hat, welches Qualifikationsspiel wann läuft, da ist es an den Leuten vorbeigegangen. Heute wird alles total aufgebauscht. Wenn dann mal nicht gegen Weißrussland 10-0 gewonnen wird, ist es sofort skandalös oder die Nationalmannschaft ist nicht mehr da, wo sie war. Das sind Prozesse, stimme ich Stefan zu. Und wenn dann die EM ist, wird man sehen, wo die Mannschaft wirklich steht im Wettbewerb. Das, was da jetzt im Vorfeld stattfindet, das ist auch sehr viel heiße Luft. Und dass die Zuschauer nicht ins Stadion gehen an einem kalten Tag, Samstag, würde ich ehrlich gesagt auch wie Stefan ins Bett gehen. Mit der entsprechenden Frau.
Aber ich bin ja froh, dass die Spieler überhaupt rausgekommen
sind. aber wenn gestern
mit der entsprechenden Frau, der hat ja nicht gesagt, mit wem er im Bett war.
Alleine.
Was?
Aber ich brauche meinen Schlaf.
Achso, in dem Stadion bist du schon.
Aber auch an dem kalten Samstagabend wäre das gestern ausverkauft gewesen, wenn Gladbach gegen Paderborn gespielt hätte.
Also das ist was anderes.
Die Leistung ist glaube ich, nur ein Teilfaktor bei diesem Ganzen. Es geht einfach darum, man merkt ja auch, die Leute, die da sind, denen fehlt so ein bisschen der Draht zu der Mannschaft. Das ist auch die Stimmung, die du dann vor Ort merkst. Also die bespaßen sich dann selbst mit einer Laola, die du in der Bundesliga irgendwie gar nicht mehr siehst. Kimmich hat gestern gesagt, ihm hätte die Blaskapelle so gut gefallen, weil man bei der Nationalmannschaft ja keine Ultras und keine Gesänge hat. Also, das war vielleicht ein bisschen ironisch, aber die freuen sich sogar darüber schon, weil es sonst...
Ist es in anderen Ländern besser? Guck dir Holland an, guck dir andere Länder an.
Ja.
Ja, okay, vielleicht sind da, es gibt nicht so viele holländische Fußballfans, aber, auch nicht so viele erfolgreiche Mannschaften.
Da sind wir bei dem Punkt, weil die jetzt auch erfolgreich sind, weil die auf einer ganz anderen Situation sind. Die Holländer waren ganz schlecht, jetzt haben sie eine neue Mannschaft, die geht nach oben. Die Franzosen ist natürlich die Hölle los, in England ist die Hölle los, weil die einfach super Mannschaften haben. Das Phänomen, das du angesprochen hast, Überangebot, ist natürlich nicht wegzudiskutieren, aber alles, was, woran es hängt, ist die Leistung der Mannschaft. Und der Kimmich hat eben im Trailer einen wunderbaren Satz gesagt, wir müssen beweisen, dass wir nicht nur talentierte Spieler sind. Und wenn sie es bewiesen haben, kommen die Zuschauer auch wieder an einem Samstagabend, wenn es kalt ist, ins Stadion.
Also der Bundestrainer widerspricht in dem Fall. Wir hören mal rein.
Also das mit Attraktivität und mit dem Stadion voll, das ist vielleicht nicht immer so die richtigen Zusammenhänge. Also da spielen schon auch andere Faktoren eine Rolle. Es war in jedem Jahr vor dem Turnier war irgendwie immer mal so ein Abfall, was die Zuschauer, solange ich dabei bin, das war eigentlich immer zu erkennen. Das zieht dann wieder an, wenn ein Turnier stattfindet. Ne? Und dann muss man auch sehen, dass heute wahnsinnig viele Spiele stattfinden, überall, und der Terminkalender randvoll ist. Und solche Spiele dann abends, manchmal auch 21 Uhr, manchmal unter der Woche, ist nicht nur ein Phänomen, was uns betrifft, sondern auch andere Nationen. Wir haben mal in Spanien gespielt, in Vigo, da waren vielleicht 18.000 da. Also wir haben da, habe ich diese Woche mal gehört, 93% Auslastung. Also so schlecht ist das nicht.
Das ist ja identisch, was ich gesagt habe.
Ich weiß gar nicht, wer von wem abgeguckt hat.
Ich bin der Autor von ihm.
Was glaubst du, wo ist das Problem zwischen DFB und den Fans? Irgendwie passt das doch nicht so richtig.
Es ist wieder halt die Frage, wie oberflächlich man die Situation betrachtet oder wie tief man reingehen will. Ich glaube halt,
geh mal tief rein.
Ich glaube halt, dass es tiefer liegt. Ich glaube halt, dass in den letzten Jahren falsche Entscheidungen getroffen wurden, dass die Entwicklung im deutschen Fußball nicht in die richtige Richtung ging und wir somit jetzt langsam dahin kommen zu merken und zu sehen, was die Ausbildung, die vom DFB aus halt initiiert ist, letztendlich für Auswirkungen hat. Aus meiner Sicht ist das Spiel in der Bundesliga so ähnlich. Also man kann sich angucken, was man will, ob jetzt Dortmund oder ob jetzt...
Du meinst, es ist alles gleich, oder?
Ja. Ähnlich. Ja, die Spielweise ist alles sehr ähnlich. Mhm. Also, wird ja sehr viel Wert gelegt auf Position, auf taktisches Verständnis, auf Ballbesitz. Und so wird der Ball sehr schön immer von rechts nach links transportiert. Und man hat ja schon gejubelt hier, dass Alonso, ein defensiver Mittelfeldspieler, 200 Ballkontakte hatte, dann frage ich mich halt, was ist das für ein Fußballspiel, wo der defensive Mittelfeldspieler 200 Ballkontakte hat. Das kann ich also nicht für attraktiv empfinden. Ich bin, das habe ich nicht mehr gesagt, mehr für die englische Art, Fußball zu spielen, mehr, wo es Richtung Tor geht, mehr Zweikämpfe. Das ist für mich attraktiv. Wir haben aus meiner Sicht zu wenig Attraktivität, weil es in diese Richtung jetzt hier in Deutschland
entwickelt hat. Weil wir nicht so ausgebildet werden auch. Die jungen Spieler, weil sie nicht so ausgebildet werden, wie du sagst. Mehr eins gegen eins.
Sie werden jetzt ausgebildet, taktisch zu spielen.
Ja. Ja.
Mehr auf die Taktik Wert zu legen, aber nicht auf individuelle Stärken. Mhm. Wen haben wir denn jetzt noch, der individuell auffällt?
Genau, und das sind
also die Schablonen. Mehr als früher.
Das sind eigentlich die Schablonen. Okay. Das ist eigentlich NLZ. Das sind die Nachwuchsleistungszentren, wo genau vorgegeben wird, der Laufweg, der Passweg, genau so muss es sein. Also die Kreativität, die Freiheit geht ja komplett verloren.
Ist weg.
Die hat man früher gesagt, Felix, das ist deine Position und jetzt sei kreativ und mach, was du willst, mehr oder weniger. Genauso war es bei mir auch. Und das wurde den Spielern genommen. Und das ist das Ergebnis im Endeffekt, das, was wir jetzt sehen.
Wir haben kreative Spieler wie Gnabry, wie Sané, wie Brandt, wie Werner, wie Groß. Also wie viele Kreativen wollen wir denn in der Offensive noch haben?
Ja, aber in ihren Positionen. In ihren Positionen.
Ich sehe
und du
das
nimmst
Problem.
Eine gewisse Kreativität weg. Logischerweise. Natürlich haben wir kreative Spieler, aber nicht mit diesen Freiheiten, die es
also,
eben früher mal
gab. Also wenn ich da kurz einhaken darf, das sind aus meiner Sicht keine kreativen Spiele. Das sind Spiele, die im 1 gegen 1, weil sie schnell sind, die auch mal ins Dribbling gehen. Das ist ja für uns dann schon sensationell, wenn einer mal ein Dribbling macht. Das sind die Spiele, aber ein kreativer Spieler.
Gündogan.
Also, Das ist eher ein kreatives Spiel.
Also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass die Deutschen schlechter geworden sind. Ich glaube, die anderen sind einfach auch besser geworden. Und wenn du nochmal guckst, was in Russland passiert ist, das erste Spiel gegen Mexiko, da hat sich taktisch einfach sehr viel verändert. Die Mexikaner rennen in den ersten 20 Minuten an wie blöde, machen das Tor und ziehen sich dann alle wieder zurück, während die Deutschen immer noch im Ballbesitzfußball hängen geblieben sind. Das sind Entwicklungen, die finden rasant statt. Mittlerweile ändert sich der Fußball innerhalb von einer Saison. Und da war einfach der Knackpunkt. Löw hat mit einem alten System in einer komplett neuen Welt gespielt. Und da kommen wir jetzt auch wieder hin. Der Fußball wird schneller. Leute wie Werner zum Beispiel, aber auch kreative Spieler wie Kroos, die ergänzen sich. Und ich glaube, die Deutschen werden bei der EM ganz anders abschneiden als noch bei der WM.
Also ein Beispiel von gestern Abend ist natürlich ein Einzelfall. Aber ich stand am Eingangstor und dann kam einer im Deutschland-Trikot und fragte, ob er hier sein Ticket kaufen kann. Also der hatte kein Ticket dabei und fragte dann, kann ich ein Ticket kaufen? Und man sieht eben, also natürlich nicht am Kassenhäuschen, da hätte er es kaufen können. Aber man sieht, wenn ein Spiel angesetzt wird in der Bundesliga, Europacup, die Leute stürmen direkt online, versuchen ihre Tickets zu reservieren. Und hier hast du heute schon so das Gefühl bei der Nationalmannschaft, oh, ich überleg's mir mal kurz vorher, ich gehe noch hin, ich kriege ja auf jeden Fall noch eine Karte.
Ich finde das zu extrem, und, ich finde, das ist zu schwarzmalerisch. Guck doch mal, ich meine, am Anfang der WM, da war eine riesen Euphorie da und die kippt doch nicht innerhalb von einem Spiel und einer Vorrunde.
Ich glaube trotzdem,
und ich glaube, dieses ganze Geschisse um die Mannschaft geht irgendwie unter und deutscher Fußball ist nicht mehr so, wie er war. Das ist eine Momentaufnahme. Wenn wir ein, zwei Spiele beim nächsten Turnier wieder gewinnen, dann geht die Euphorie rasant.
Aber ich sehe das Problem nicht im Fußball. Ich sehe das Problem in dem Drumherum. Also ihr habt hier ja auch, glaube ich, schon 100 Mal über diesen Claim, die Mannschaft, gesprochen. Und nach Russland wurde darüber diskutiert, ob man den abschafft. Es ging gar nicht darum, ob es einen gibt oder ob man den behält oder ob man den abschafft. Das Problem war, dass er quasi an den Leuten vorbei aufgedrückt wurde. Und da wurde gesagt, so, das heißt jetzt so, ihr habt jetzt das zu rufen, ihr habt das jetzt so zu nennen. Man hat gar nicht in die Leute reingehört. Und so geht es eben mit vielem.
Finde ich nicht. Aber das Zentrale, das ist ja nicht das zentrale Problem in meinen Augen. Also die haben vor 4 Jahren auch Veranstaltungen gemacht, auch Marketing gemacht. Ich glaube, dass die zwei hauptsächlichen Probleme sind tatsächlich der ausbleibende sportliche Erfolg bei der WM. Der hat tiefe Auswirkungen gehabt.
Früher haben sie noch schreckliche Lieder gesungen.
Trotzdem, ich glaube, diese Enttäuschung bei der WM über die Mannschaft als auch über dieses Raumschiff Nationalmannschaft, was so ein bisschen über dem Lande fliegt, das hat die Leute ein bisschen abgestoßen. Und dann müssen wir auch ganz klar sagen, es fehlen im Moment ja auch die Spielerpersönlichkeiten, wo ich sage, ich gehe ins Stadion, weil ich einen Schweinsteiger sehen will, weil ich einen Lahm sehen will, den Ballack. All diese Spieler, die es im Moment so nicht gibt. Also wir haben ja einen Khedira, wir haben einen Hummels, wir haben einen Thomas Müller. Da sagen die Leute, oh, die schaue ich mir mal an. Heute, wenn ich auf der Straße Leute frage, nenn mir mal die 11 Spieler, die gegen Weißrussland gespielt haben, dann wird es eng. Also da kann man sich noch an 2, 3 Spieler erinnern und das sind Fans. Und da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Jogi Löw hat den Umbruch ausgerufen.
Sag mir mal einen Spieler von Weißrussland.
Ja,
Stachowski.
Und die sind ja vielleicht bei der Euro sogar noch dabei. Ja.
Im Zweifelsfall
Medvedev. Aber da müssen wir einfach Geduld haben, weil Jogi Löw hat den Umbruch ausgerufen. Ja. Der wurde vom DFB auch so mitgetragen. Und dann muss man jetzt auch dann die nötige Ruhe haben.
Was ich kritisiere, ist immer nur diese Mentalität, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Es gibt halt auch eine Realität im Fußball, die heißt, manchmal verliert man auch. Und immer zu erwarten, dass eine Nationalmannschaft jeden weghaut. Ich zahle aber in türkischer Lira.
Ja, wir sind da komplett flexibel.
Lass mich das zu Ende sagen. Also immer zu erwarten, dass das auf dem Zenit ist und alle Spiele, die Gegner werden weggehauen, alle Spiele sind immer superlativ. Das ist unrealistisch. Ich finde, guck dir die letzten 10 Jahre an, um es zu bemessen, wo die Nationalmannschaft steht. Das sind sehr erfolgreiche 10 Jahre mit einem der erfolgreichsten Bundestrainer, den wir je hatten. Und jetzt zu sagen, alles ist ganz anders, die Mannschaft liegt am Boden, ist totaler Quatsch aus meiner Sicht.
Das wird sich aber bei der behauptet ja keiner. Ich bin genau bei dir. Ja, es ist jetzt eine Delle, die da sein muss, weil es ist ja auch keine Alternative, immer nur mit Müller und Khedira weiterzumachen, nur damit die Leute ins Stadion kommen, weil sie ihre bekannten Gesichter haben. Nein, das musste gemacht werden. Und lass jetzt den Gnabry das Siegtor bei der EM im Viertelfinale schießen, in der 89. Minute. Ja, dann ist der das nächste Mal im nächsten 2021 gehen sie wegen Gnabry ins Stadion. Das ist doch ganz klar und das ist auch gesund.
Lass uns mal unseren Nationalmannschaftsreporter mit in die Runde nehmen. Jochen Stutzke. Jochen, guten Morgen. Oh, er wollte uns schreiben, nicht mit uns reden. Hat er das gesehen? Ja, Wahnsinn. Ja, aber da sieht man wieder, es ist zumindest live.
Dann sage ich vielleicht noch, was ich loswerden wollte. Es ist ja so eine Mischung aus allem. Ich denke, auf der einen Seite, diese Entfremdung ist wirklich ein Prozess, den man über viele, viele Jahre gemerkt hat. Und diese taktische Konformität, die den Leuten ein bisschen auf die Nerven geht, auch. Ja. Und das kannst du mit einem gewissen Erfolg überspielen. Aber sobald der Erfolg weg ist, bricht das alles heraus. Und dann kriegst du die Zuschauer nicht mehr. Und dann musst du sie richtig wieder mühsam ins Boot holen. Das ist das Problem.
Aber so Spiele brauchen doch auch Zeit. Ich meine, wo sollen die sich denn bewähren? Die müssen natürlich auch vielleicht mal durch ein kleines Tal gehen, um dann eben besser dazustehen. Also ein Kimmich oder auch andere Spieler.
Aber Gnabry, so unerfahren sind die ja nicht mehr.
Ja, aber
die spielen Champions League. Also
naja, aber in so einem Mannschaftsgefüge, wo dann 3-4 Leader wegbrechen und da ist noch keine Hierarchie da, wo du dich wirklich neu positionieren musst als Spieler auch, das braucht ein bisschen. Und die finden sich eben gerade und die brauchen auch gerade vielleicht mal diese kleine Delle, um dann eben danach...
Also, aber wollen wir überhaupt eine Hierarchie dann haben heutzutage im Fußball?
Ja, ich glaube, ohne Persönlichkeiten, ohne Leader geht es nirgends. Mhm. Weder in der Abteilung noch zu Hause in der Familie, wo der Vater ja auch eine starke Persönlichkeit sein muss.
Oder also die
Mutter. Mannschaft, ein Erfolg zeichnet sich immer dadurch aus, dass Leader vorangehen und diese flache Hierarchie, die man ja so gern ausruft, die hat vielleicht was damit zu tun, dass der Trainer eine flachere Hierarchie in die Mannschaft hinein hat. Aber in der Mannschaft, da müssen sich immer Persönlichkeiten herausbilden und es braucht einfach Zeit. Man kann ja nicht dem Ginter jetzt einen Stempel geben, du bist der Boss und mach mal, sondern das braucht ja seine Zeit. Und der entwickelt sich ja auch und da müssen wir einfach geduldig sein.
Ja, und ich glaube auch schon, dass wir auch genügend gute Einzelspieler haben, jetzt noch. Anders, meine Prognose in 5 Jahren wird es schwieriger werden, weil was nachkommt, der Kunz klagt ja auch schon. Aber im Moment haben wir noch genügend gute Einzelspieler. Ich glaube aber, dass die Mannschaft noch nicht zusammenpasst. Also wenn wir mal schauen, wer ist denn die Unterschiedsspieler? Für mich ist es Gündogan und Havertz gehören auf jeden Fall dazu. Aber wo haben die denn Positionen? Die wabern da rum, mal spielen sie da, mal spielen sie dort, haben noch nicht mal feste Einsatzzeiten. Ist es wirklich auch bei Löw, finde ich, noch ein Findungsprozess, wo überhaupt noch nicht alles hineingreift und wo die besten Spieler, aus meiner Sicht die besten Spieler, auch nicht die größten Rollen haben. Und da müsste man sich mal überlegen.
Also wir versuchen es gleich nochmal nach Düsseldorf zu schalten, zu Jochen Stutzki. Er hat jetzt nochmal Zeit.
Er ist doch am Tindern.
Bitte?
Er tindert noch.
Das glaube ich auf gar keinen Fall.
Er hat es gehört.
So, dann nochmal der emotionale Abschied am Freitag. Ich habe es gesehen von Uli Hoeneß und die Frage natürlich, was ist mit Hansi Flick? Ist er der perfekte Trainer oder wie sieht ein perfekter Trainer überhaupt aus? Und Sittenverfall. Wir reden mit Thorsten Kienhöfer. Bis gleich. Hallo von Adel und Bent. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. Wir sind immer noch bei der Nationalmannschaft und Ruth hat erste Reaktionen im Netz.
Ja, und auch da wird deutlich, die Nationalelf hat wirklich ein Problem im Moment, wenn wir auf unser Live-Voting gucken. Das ist eine extreme Mehrheit, die da sagt, der Glanz ist verloren gegangen. Und hier heißt es, nur im Ruhezustand war der Borussia-Park wohl in dieser Saison bisher so leer. Woran liegt das? Es wurden viele Gründe genannt. Natürlich geht es da auch um die Mannschaft, um den Trainer. Das Ganze sei zu langweilig, aber vor allem ein Thema, das oft erwähnt wird, sind die teuren Ticketpreise. Hier Nicole sagt, dass bei Preisen von 50 Euro für einen Platz, der ganz okay ist, muss man sich nicht wundern, warum keiner zu den Länderspielen geht. Stimmung ist da auch nie. Und wir können uns gerne mal die Ticketpreise gemeinsam angucken. Also ja, bis 80 Euro kann man da ausgeben. Es gibt günstige Tickets, 15 Euro allerdings muss man da Mitglied im Fanclub der Nationalmannschaft sein. Und hier heißt es auch, Ticketpreise und Anstoßzeiten, alles nicht so familienfreundlich. Allerdings auch da die Erklärung, Anstoßzeiten, da hängt man natürlich in Vermarktungsverträgen. Aber insgesamt ist in Sachen Verhältnis Fan und DFB wirklich noch sehr viel zu tun.
Tja, voller guten Dinge sind zumindest zwei. Also der zweite Versuch. Ich hoffe, Jochen Stutzki hört uns jetzt in Düsseldorf. Hallo Jochen.
Guten Morgen in der Runde nach München.
Jochen, wie würdest du das Verhältnis Nationalmannschaft und Fans bewerten?
Als schwierig, aber es ist natürlich auch insgesamt ein komplexes Thema. Was Ruth gerade schon angesprochen hat, ist tatsächlich ein Problem. Die Ticketpreise sind insgesamt zu hoch. Die günstigsten normalen Tickets für Erwachsene kosten 25 Euro. Die gehen im Normalfall weg, aber dann gibt es Tickets für 40 oder 65 Euro, die nicht besonders gut sind und für die Zuschauer im Allgemeinen zu teuer sind. Das liegt natürlich auch daran, dass die Menschen aus dem Marketing beim DFB sagen, Die Nationalmannschaft ist ein Premium-Produkt. Die Tickets dürfen nicht verramscht werden, was zur Folge hat, dass die Stadien eben nicht voll sind. Wenn man die Ticketpreise jetzt reduzieren würde, würde das Stadion voller werden. Somit würde man unterm Strich auch ähnlich viel verdienen. Ich glaube, das wäre zum einen ein ganz guter Zug. Zum anderen ist es natürlich so, während der Bus jetzt hinter uns umsetzt, weil einige Spieler gleich zum Training fahren werden hier in Düsseldorf. Zum anderen ist es natürlich so, dass das Interesse der Fans, die für gewöhnlich vor Ort sind, schon nachgelassen hat. Im Normalfall stehen bei Ankunft der Nationalmannschaft oder jetzt, wenn es zum Training geht, maximal 5 bis 10 Fans vor dem Mannschaftshotel, wollen ein paar Fotos kriegen, ein paar Autogramme kriegen. Das war früher schon mal ein bisschen besser oder ein bisschen höher, das Interesse. Und in meinen Augen liegt es eben auch daran, dass die Nationalmannschaft sich hausgemachte Probleme gemacht hat. Nicht nur die Attraktivität des Spiels, sondern möchte also ein bisschen auch Oliver Bierhoff so ein bisschen hinterfragen, wenn er nach der WM, die ja misslungen war, sagt, wir werden nun immer wieder Trainings veranstalten, bei denen Gäste willkommen sind, bei denen Fans willkommen sind, dann verpflichten diese beiden Worte immer und wieder dazu, das auch regelmäßig zu tun. Das letzte öffentliche Training hat in Aachen stattgefunden, das war im Juni. Seither gab es jetzt den 3. Länderspieltermin ohne öffentliches Training. Da ist die Mannschaft nicht erreichbar für den normalen Fan. Und in Aachen, wir erinnern uns alle, da war im Vorfeld darüber die Rede, dass man ein Spiel der A-Mannschaft gegen eine B-Mannschaft, also bestehend aus dem 23er Kader von Joachim Löw, stattfinden lässt im Stadion von Aachen. Und das hat nicht stattgefunden. Es war maximal 15 Minuten ein Trainingsspiel. Da waren die Zuschauer sehr enttäuscht.
Also es wird immer viel angekündigt, aber nicht so richtig umgesetzt. Du hast gestern auch mit dem neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller sprechen können. Da ging es auch um das Thema hohe Preise. Wir hören mal.
Einfach auch Ticketpreise hinzukriegen, wo jeder hingehen kann. Und Fußball ist für alles. Wir sind für alle da, für jeden Geldbeutel. Und das wollen wir auch hinkriegen. Es wird ein schwieriges Unterfangen, aber das ist ein Beispiel, wie wir das wieder attraktiver gestalten können.
Ja, und was muss jetzt dringend passieren, damit die Euphorie wieder größer wird?
Also zum einen eben, wie schon mehrfach angesprochen, die Ticketpreise. Mensch, DFB, klar, so ein reicher Verband, verschenkt doch die Tickets, um die Stadien voll zu kriegen. Zum anderen eben die Nahbarkeit, lasst die Fans näher ran an die Mannschaft. Ich verstehe auch, wenn bei Trainingseinheiten davon gesprochen wird, dass Security-Maßnahmen sehr hoch sind, logistische Maßnahmen sehr hoch sind und dass es eben gar nicht so leicht zu organisieren ist. Aber so ein großer Verband muss das einfach in den Griff kriegen. Und dazu kommt eben die Attraktivität. Die Mannschaft sollte attraktiver spielen. Das hat Joshua Kimmich auch ganz gut erkannt. Und dann wird die Stimmung im Stadion auch ein bisschen lauter oder besser. Aber was wir gestern eben bei den Interviews dann mitbekommen haben, dass Joshua Kimmich sagt, die Kapelle im Stadion habe ihm gefallen, dass Matthias Ginter betont, ja, wir kennen auch, wie der Borussia Park funktionieren kann bei einem Spiel von Borussia Mönchengladbach, wenn da richtig Stimmung ist. Und dass Manuel Neuer zu uns sagt, wir wurden schon mal nicht ausgepfiffen und das positiv empfindet. Da läuft Manuel Neuer gerade vorbei, war gerade joggen mit Heiko Westermann. Ja, das ist natürlich auch etwas, worüber wir uns unterhalten müssen.
Okay, also, wenn du mitjoggen willst, Jochen, vielen Dank. Kannst du mit dem Bus fahren, den haben wir da eben auch gesehen. Felix, warum tut sich der DFB da so schwer? Oder was spricht gegen öffentliches Training?
Keine Ahnung. Ich kenne es ja nicht anders als öffentliches Training. Deswegen, ich habe da weniger Probleme damit. Ich weiß nicht, ob es so viele Geheimnisse gibt, die man im Training halt üben muss. Es ist dann vielleicht anders geworden.
Ja, die Weißrussen haben schon ihre Späher ausgeschickt. Da wollte sich Löw schützen, glaube ich.
Ein bisschen Sarkasmus muss natürlich auch sein.
Ja, es ist natürlich tragisch, wenn nach der WM gesagt wird, wir wollen uns da ändern, Nähe zu den Zuschauern, Nähe zu unseren Fans. Und dann setzt es nicht um. Ja, das ist ja fatal. Also wenn das stimmt, was Jochen Stutzger gerade gesagt hat, dann wird es wahrscheinlich in Zukunft noch schlimmer.
Ja, was Jochen auch gesagt hat, war ja der DFB besteht darauf, die Nationalmannschaft ist ein Premium-Produkt. Und das steht ja eigentlich dem entgegen, was Keller eben gesagt hat. Das muss etwas für alle sein. Und da müssen sie sich irgendwie wiederfinden. Die Nationalmannschaft und der DFB müssen sich irgendwie so wiederfinden, dass das auch wirklich für alle ist.
Es ist auch eine Frage, ob nicht nur die Nationalmannschaft und die Ideen des Trainers reformiert werden müssen. Ich glaube, es ist auch dringend notwendig, dass der DFB reformiert werden muss. Wenn du dir nochmal anschaust, welche unsägliche Figur Grindel in der Causa Özil gemacht hat, das ist noch nicht lange her, dann ist da wirklich einiges noch zu tun. Ich weiß nicht, ob das unter Keller anders werden wird, aber es muss transparenter sein.
Aber Grindel ist nun nicht mehr da und der Keller versucht ja durch solche Aussagen da einen anderen Wind reinzubringen. Ich finde, Premium-Produkt. Die Nationalmannschaft ist eine Institution und kein Premium-Produkt. Alleine in dieser Wortwahl sieht man doch schon einen völlig falschen Ansatz, wie der Blick innerhalb des DFBs auf dieses U-Boot oder Raumschiff geworfen wird. Das ist kein Raumschiff, das ist kein U-Boot, da muss man nichts demonstrieren. Das Einzige, was man da demonstrieren muss, das ist Verbundenheit mit der Fußballnation. Und dieser Gedanke ist völlig untergeordnet. Andererseits... Verschenken kann man es natürlich auch nicht. Aber 80 sind zu viel. Da werden sie schon auf irgendeinem Preisniveau kommen.
Warum können nicht die Sponsoren, die da ihre großen Werbungen auf den Trikots haben und im Hintergrund zu sehen sind, mal ein Kontingent
da können wir doch jetzt auf Opernaufführungen gehen. Da können wir alles gehen. Ja, also warum müssen jetzt gerade Länderspiele verschenkt werden?
Das ist zu kurz gedacht. Jetzt senkt man die Ticketpreise und dann ist eine Riesenstimmung im Stadion. Ja, alles ist gut. Nein, natürlich nicht. Das sind verschiedene Faktoren. Ja. Wie Stefan es angesprochen hat, der DFB muss aufpassen, dass er sich nicht noch weiter entfernt. Da müssen die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Die Spieler werden noch eine Zeit brauchen, dass sie attraktiven Fußball spielen können.
Welche Maßnahmen?
Naja, also ganz klar, also öffentliches Training ist eins, ja, und auch der ganze Umgang. Ich meine, Felix ist da ja auch sehr kritisch. Der Umgang mit den Spielern, die wir ja auch teilweise in den Vereinen beobachten, wie die gehätschelt werden, wie die umsorgt werden, da muss einfach mehr Eigenverantwortung auch gefördert werden. Und man hat manchmal auch den Eindruck, wenn die mit den Kulturbeuteln da ein- und ausmarschieren, wie die umsorgt werden, da will der Zuschauer auch wieder mehr Bodenständigkeit, mehr geerdete Spieler haben. Also da muss aufeinander
zugehen. Also Kulturbeutel brauchst du aber schon, das sage ich.
Ja.
Du
weißt, was ich meine.
Stefan, oder?
Ja, oder halt eine Tüte oder wie auch
immer. Das geht ja nicht mehr. Das war ja nur
symbolisch, wolltest
genau, du. Genau, aber wenn du zum Beispiel siehst, der DFB hat gestern einen Fair-Play-Preis vergeben und vergibt ihn im Endeffekt an Stefan Kunz. Also das, was Stefan Kunz gemacht hat, ist durchaus ehrenwert und man kann das auch als sehr vorbildliche Fair-Play-Aktion sehen. Also er hätte durch eine technische Panne der UEFA das Geheimtraining des nächsten Gegners sehen können, hat darauf verzichtet, hat den Trainer angerufen, hat gesagt, ich mache das nicht. So, aber du schreibst ein Fairplay aus für den ganzen Profibereich.
Das wusste ich auch noch nicht, oder?
Und was Neues, ja. Und dann ehrst du deinen zweithöchsten Trainer. Ja. Das ist dermaßen unsensibel, finde ich.
Und das kriegen ja die Leute auch mit. Und man muss auch sagen, auch in der Vergangenheit, und wir haben
gerade Grindel
angesprochen. Wir nehmen die Geschichte mit Wolfgang Miersbach auch noch dazu. Also auch da gab es ja permanent krasse Probleme, die Öffentlichkeit ja auch mitbekommen. Und deswegen ist dieser Abstand, dieses Loch, das wird immer größer. Und dann kommen diese anderen Probleme noch dazu. Ja, und dann sagt man, nee. Viertel vor neun Anstoßzeit zu den Preisen. Ich habe was Besseres zu tun. Ich habe Familie, ich habe Verantwortung, ich habe meine Frau, ich habe Kinder. Ich verzichte da drauf. Also ich sage ganz ehrlich...
Du brauchst deinen Schlaf, ne?
Ja, ich brauche meinen Schlaf. Du deinen Kulturbeutel.
Ja, genau.
Das haben wir jetzt heute gelernt. Aber mittlerweile und dann mit, ich glaube, du hast es gesagt, mit diesem Überangebot, wenn du die Champions League, das ist für mich ein absolutes Top. Produkt.
Das ist ein Premium-Produkt.
Das ist Premium-Produkt, das sind geile Spiele, da schaue ich gerne. Und mittlerweile bin ich wirklich so, du kannst ja gar nicht alles gucken, aber dann pickst du dir halt die Rosinen raus und sagst, ich möchte jetzt gucken, Bayern München gegen Tottenham, weil da freue ich mich drauf. Oder
und der Stadionbesucher kann sich auch nicht jedes Spiel leisten.
Genau, aber ich verzichte auf ein Spiel Deutschland gegen, wen haben Sie gestern gespielt?
Belarus. Also ich gebe Stefan recht.
Da verzichte ich drauf, aber ich will dann Bayern gegen Dortmund gucken. Und das sind so die Highlights, die mich halt dann ansprechen und wo ich mich auch drauf freue.
Also, ich gebe Stefan recht, darf ich das kurz noch anfügen? Ich glaube, es gibt keine universelle Antwort darauf. Es ist ein Konglomerat aus ganz vielen Aspekten. Dazu gehört, dass der DFB nahbarer wird. Dazu gehört aber auch die Erkenntnis, dass es einfach viel zu inflationär ist, was uns gerade an Angebot zur Verfügung steht. Und am Ende zählt, glaube ich, dass erfolgreicher Fußball gespielt wird. Und dann sind die Zuschauer auch wieder da.
Ja, genau.
Gut.
Wenn sie gewinnen, ist
schönes
das Ganze...
Schönes Schlusswort. An der Stelle ein Fazit ziehen wir noch. Also,
ja, und was auch wichtig ist, warte mal ganz kurz. Also ich persönlich habe das Gefühl, dass beim DFB ganz viel Kommerz ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob das zusammenpasst.
Sagt der Mann mit der Werbung auf dem Sweatshirt.
aber schau mal.
Jetzt bin ich gespannt. Wir gucken kurz in die Werbung. Wenn ich dich retten soll, können wir kurz in die Werbung machen. Wir stellen nur fest, ne, der DFB muss es schaffen, dass du in Zukunft länger wach bleibst. Wir machen einen Spot und dann
vieles erreicht.
Vor einer Woche hat der Frankfurter Kapitän David Abraham den Freiburger Trainer Christian Streich ziemlich unsanft umgerannt. Sperre ist bekannt bis Ende des Jahres. Eintracht Frankfurt hat noch Einspruch eingelegt und ein ehemaliger Schiedsrichter, der hat den Sittenverfall in der Bundesliga angemahnt.
So richtig gut waren die Sitten im Profifußball wahrscheinlich noch nie. Zurzeit scheinen allerdings alle Dämme gebrochen zu sein. Der Fall Abraham gegen Streich, für Ex-FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer ein typisches Beispiel für die zunehmende Verrohung auf dem Platz. Das sind mittlerweile kriegsähnliche Zustände. Eine Aggressivität, die nicht nur von den Spielern ausgeht. Kienhöfer kritisiert auch den mangelnden Respekt der Trainer vor den Unparteiischen. Als Negativbeispiele gelten auch die Kulttrainer Klopp, Guardiola und Funkel. Profitrainer stehen natürlich unter Druck. Ihr Benehmen ist manchmal trotzdem grenzwertig.
Ja, die gelbe Karte, die kam deshalb zustande, weil ich mich aufgeführt habe wie ein Verrückter.
Manche Trainer sind kein gutes Vorbild für ihre Spieler und wohl auch nicht für Millionen Amateure.
Das, was in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga passiert, das heißt mit dem Respekt gegenüber dem Gegner, mit dem Respekt gegenüber den Schiedsrichtern vor allen Dingen, dass die Vorbildfunktion geschärft werden muss.
Andererseits beklagen Trainer nicht ganz zu Unrecht, dass manche Schiedsrichter zu hochnäsig und zu wenig gesprächsbereit auftreten.
Wenn ich in der Halbzeitpause auf den Rasen gehe, dann mit dem Schiri reden will und den ersten Satz, den er mir erzählt, ist, dass ich nicht auf den Rasen gehen darf, dann muss ich sagen, hat man mir das in der Schiedsrichterbelehrung nicht so beigebracht.
Wenig Respekt auf allen Seiten, kein Benehmen auf und neben dem Platz, Rudelbildung hier, Arroganzanfälle dort, geht Kienhöfers Kritik an Kriegszuständen zu weit, ist Abraham doch nur ein Einzelfall? Wir fragen, wie schlimm sind die Zustände wirklich?
Felix, du hast die ganze Zeit so ein bisschen geschmunzelt. Hat sich was geändert?
Nein, das war schon immer so.
Ist dir mal sowas passiert? Bitte? Ist dir mal sowas passiert?
Dass mich jemand umgerannt hat?
Ja. Der hat sich wehgetan, wolltest du sagen.
Ja. Der ist umgefallen. Aber gut, es ist ja rein eine Frage der Kommunikation, was da jetzt passiert. Es werden Dinge in den Vordergrund gestellt, die auf der einen Seite aus meiner Sicht doch eher gewollt sein müssen. Fußball, sagt doch jeder, oder Sport ist Emotion. Ja, warum lasse ich da die Emotion? Warum will ich die überall ersticken? Ich kann doch einem Spieler oder auch einem Trainer, weil jetzt diese Nummer mit den gelben und roten Karten, ich kann doch nie einem Trainer, wie gesagt, verbieten, mal emotional zu werden. Wenn ich beteiligt bin, wenn ich mich dafür verantwortlich fühle, was da abläuft, ja, dann muss ich auch mal Emotionen zeigen. Da kann ich nicht nur da sitzen, so. Wie soll das gehen? Dann machen wir doch den Sport weiterhin kaputt.
Ja. Das hätte jetzt schon gelb gegeben.
Ja, klar.
Wenn du dann so ein Typ wie Favre bist, dann kriegst du es vorgeworfen.
Ja. Na gut, ich habe ja schon 10.000 Euro bezahlt. Also, wie gesagt, das ist ja nichts Neues. Ich bin,
wofür?
Ich bin zum Schiedsrichter, Halbzeitpfiff. Ich gehe zum Schiedsrichter fast bis an die Mittellinie. Da sagt sie ihm im ganz normalen Ton: Ihre Spielleitung ist unter aller Sau. Dreh mich rum und geh wieder. Es wäre nichts passiert. Ja, war doch alles in Ordnung.
Aber dann haben sie es. Hat ja auch keiner mitbekommen.
Das hat keiner mitbekommen. Ne? Die Linienrichter vielleicht nebendran. Aber sonst hat es keiner
gehört. Ja, aber es ist ja auch ein Stück weit so, dass Fußball Showbusiness ist. Und du siehst ja mittlerweile von dem Auftritt in der Kabine bis zum Spielfeld jede Sekunde, die Spieler und die Trainer da erleben. Und es ist manchmal auch so, also ich persönlich frage mich mittlerweile, wird die PlayStation nach dem Vorbild der Realität gemacht? Oder macht die Realität die PlayStation nach? Der Jubel der Spieler, der Ärger der Trainer, die Emotionen, das ist ein Spektakel. Und ich glaube, die Leute wollen das auch. Und da gebe ich Felix recht. Das ist auch Teil dieses Sports, eben dieses Emotionale, das Überbordende und manchmal auch das, was drüber ist.
Ich habe die Geschichte schon öfter erzählt, aber ich weiß, was Felix meint. Genau. Bernd Heinemann früher. Auch mal zu Bernd gesagt, auch im Spiel, du weißt das auch. Ja, ja. Ne? Bernd, was schreibst du heute wieder für eine Scheiße? Ja, Thomas, was spielst du heute wieder für einen Mist? So, damit war gut. Das hat keiner mitbekommen, es gab keine Strafe und so weiter. Es geht schon.
Also, ich glaube, da geht es um zwei Dinge. Also diese Reglementierung, die ist wirklich im Moment schwierig auszuhalten. Also dass ein Schiedsrichter sowas braucht, so ein Instrumentarium, um mit dem Trainer umgehen zu können. Ja, er braucht die gelbe Karte, um da ein Stück weit Einfluss zu nehmen. Das müsste eigentlich quasi an der Persönlichkeit schon möglich sein. Das ist aber nur das eine. Das andere, das muss man schon auch thematisieren, diese Reklamefreudigkeit, das Reklamieren, die Spieler, die schinden, die sofort zum Schiedsrichter rennen, die Theater machen und die auch ein Stück weit immer die Verantwortung beim anderen suchen. Also dieses Stück Eigenverantwortung, was die Spieler abgeben wollen. Der Schiedsrichter ist dran schuld, der andere Spieler. Also da gibt es schon eine Entwicklung im Moment, die in die falsche Richtung geht, dass die Spieler sich doch mehr auf ihre eigene Leistung konzentrieren sollten.
Wenn wir die Szene jetzt nochmal uns angucken vom letzten Sonntag. Ist die Strafe zu hoch oder zu niedrig?
Nein, die ist total gerechtfertigt. Der rennt den basta.
Also kann froh sein, mit dieser Strafe davongekommen zu sein.
Ob jetzt Streich das wollte, dass er ihn umrennt, ist eine andere Frage.
Nur, er rennt ihn also die Strafe als Zeichen ist glaube ich, wichtig. Aber auf der anderen Seite siehst du, da kommt jemand mit zwei gestreckten Beinen und tritt jemanden ein halbes Jahr raus und der spielt nach drei oder vier Wochen
wieder. Die Strafe ist viel zu hoch. Also ich weiß nicht, was hier diskutiert wird. Also, wie gesagt, der Streich hat ganz genau gesehen, dass der kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass der aus dem Nichts von hinten umgerannt wurde und gar nichts
dagegen. Aber das rechtfertigt ja nicht das Verhalten des Spielers. Also selbst wenn Streich es gesehen hat, muss der Spieler ihn nicht umrennen.
Die Absicht war nicht da, ihn umzurennen. Er wollte ihn natürlich berühren.
Er ist zufällig zusammengestoßen,
volle Karacho. Er wollte ihn natürlich berühren, aber das ist halt für einen Fußballspieler auch normal, mit der Schulter.
Und sein Verhalten nachher ist ja auch nicht friedlicher, wenn es gerade
mal aber er wird angegriffen jetzt.
Ja, aber dieses Verhalten, also ich glaube nicht, dass es ein Vorsatz war. Also meine Informationen sind so, dass Abraham gesagt haben soll im Mannschaftskreis, dass er ihn berühren wollte.
Ja, klar.
Aber er wollte ihn nicht umrennen. Und es wäre ein unglücklicher kleiner Schritt von ihm gewesen. Und er wäre natürlich total erschrocken, wie der junge Mann dann nicht so stabil war, wie er gedacht hat, sondern umgefallen ist. Ja. Aber dass das kein Vorsatz war, finde ich interessant an den Reaktionen hinterher. Der Abraham war ja dann erfolgreich nach seinem Politik, hat den Ball in der Hand gehabt und dann wurde er angegriffen von den Freiburg und er hat immer noch den Ball verteidigt und hat ihn noch weggeschoben und wollte immer noch weiterspielen. Also der war so in seiner Welt, so voller Adrenalin, der hat überhaupt keinen Überblick mehr über diese Situation gehabt. Ich glaube nicht, dass es ein Vorsatz war und die auch dann mit 3, 4, 5 Monaten Sperre vielleicht hätte belegt werden können, sondern...
Ja. Aber die Strafe ist das eine und was du gerade sagst, du hast gehört, er soll gesagt haben, ich finde es halt in dem Zusammenhang schade, dass ich so ein Spieler nicht hinsitzt, auch vom Verein gefördert, unterstützt, nach dem Training mal in eine Kamera spricht, klar und transparent auch mal sein Bedauern zum Ausdruck bringt, wirklich sagt, was er da gesagt hat, was er gedacht hat, nur da werden die Spieler nicht in die Pflicht genommen. Die werden so geschützt heutzutage von den Medienabteilungen der Vereine, dass die nicht wirklich authentisch mal rüberbringen können, was ist da vorgegangen in ihnen.
In dem Fall war es ja so, die haben darauf verzichtet. Also erstens hat er das auf dem Platz und unmittelbar danach gemacht, ja auch bei Streich und so weiter. Und dann auch. Ja. Das Zweite ist natürlich, die haben sich mit Bedacht dagegen entschieden, weil in den ersten 2, 3 Tagen war die Lage so aufgeladen. Jede Relativierung wäre da relativ schlecht angekommen.
Bin ich anderer Meinung.
Und das ist auch der Grund. Gut, aber das ist halt deren Meinung. Und deshalb sind sie ja in die Berufung gegangen. Sie sind ja nicht in die Berufung gegangen, um jetzt von 7 oder, das sind ja nur 6 Spiele Sperre in den 7 Wochen, ist ja eine Woche nichts. Also viel weniger kann es ja gar nicht. Die wollen jetzt nicht auf 5 oder auf 4 Wochen, die wollen jetzt nicht den DFB davon überzeugen, dass das nichts war. Die wollen jetzt genau das, was sie auf der Pressekonferenz nicht gemacht haben. Der will sich nochmal öffentlich entschuldigen.
Was würdest du als Strafe für angemessen erachten? Geldstrafe?
Nein, nochmal. Meine grundsätzliche Einstellung ist ja schon eine andere. Ich halte ja gar nichts von Spielstrafen. Weil das ist ja Berufsverbot. Ich weiß nicht, ob man jemandem das Berufsverbot erteilen soll, nur weil er sich irgendwann mal daneben benimmt. Ich sage ja immer, für so eine Aktion, gib ihm eine Geldstrafe von 100.000 und da ist doch der Käse gegessen. Der kriegt der Amateurverein in München oder wo, der kriegt dann einen Teil davon und alle sind doch zufrieden.
Nein, das kannst du ja nicht machen. Es gibt ja ein Regelwerk im Fußball und das wird eingehalten und der Schiedsrichter hat die Aufgabe, dieses Regelwerk auch durchzuführen. Was ich hier viel ärgerlicher finde an der Szene ist, wie sich die Bank verhält. Und da muss es auch meiner Meinung nach Strafen geben. Mittlerweile bei jeder Aktion wirft entweder jemand einen zweiten Ball ins Spielfeld, der Manager sitzt mit auf der Bank, regt sich auf, die Ersatzspieler. Also da muss es noch klarere Regeln auch für die geben, die abseits des Spielfeldes agieren. Dass der Spieler emotional ist, dass der Trainer vielleicht sogar es provoziert, das ist eine andere Sache. Aber ich finde auch hier im Umfeld, guck dir die Szene an, da sind 20 Leute dran beteiligt, die nichts damit zu tun haben. Die müssen genauso bestraft werden.
Lass uns gleich mit Thorsten Kienhöfer sprechen. Der hat diese Missstände ja angeprangert. Also wir sind sehr gespannt. Interessante Informationen. Der Abschied von Uli Hoeneß, da schauen wir auch noch mal drauf. Live aus
eröffnet wird der Lammitscher Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Auch wenn die Szene geredet vom letzten Sonntag, Abraham gegen Christian Streich. Felix Magath hat vorgeschlagen, kein Berufsverbot, sondern eine hohe Geldstrafe. Stefan,
ja, klar.
Würdest du das teilen?
Ich bin bei ihm. Ja, ich bin voll bei ihm. Ganz klar. Ob jetzt 50 oder 100.000. Aber eine hohe Geldstrafe, eine empfindliche Geldstrafe.
Also nochmal, Entschuldigung. Wenn ja. Natürlich jetzt ein Spieler, wie einmal gesagt, mit beiden Sohlen vorweg in den anderen reinspringt und dem die Beine durchtritt, dann ist das eine andere Situation. Natürlich muss so ein Spieler dann auch nicht nur des Feldes verwiesen werden, sondern auch wegen mir lebenslang gesperrt werden, ist doch gar keine Frage. Aber für
aber
so
eine Pillepalle.
Ja, da stimmt das Verhältnis nicht einfach. Also.
Ja, aber sagt ja doch im Grunde, weil hier nichts passiert ist.
Aber eine hohe, ist die Strafe zu hoch, eine oder? Hohe empfindliche Geldstrafe.
Das geht doch beides. Ist man kann doch Geld und Spielsperre, nicht so viele vielleicht, aber ein, ja, zwei aber, Spiele Sperre und Geldstrafe geht doch auch.
Ich bin Sportler. Ich empfinde das halt als Eingriff in die Liga. Wie gesagt, wenn der Spieler gesperrt wird, dadurch die Mannschaft geschwächt wird und dann, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wegen Frankfurt spielen.
Können wir das Thema jetzt mal kurz
ändern? Die haben einen Vorteil davon haben, dass sie hier falsch verhalten.
Ja, aber das ist der ist gerade Tabellenführer in der Bundesliga.
Wer ist gerade Tabellenführer? Max Eber ist dann hier. Dann kannst du
aber das ist heute auch noch so. Das ist ja die grundsätzliche Frage. Andere profitieren von dieser Strafe. So. Aber dass man dann jetzt fast jede oder das reduzieren sollte, die Spielsperre, ist eine philosophische Betrachtungsweise. Da müssen wir, glaube ich, mal ein paar Wochen drüber nachdenken, ob Berufsverbot überhaupt eine angemessene Strafe für ein Vergehen auf dem Fußballplatz ist. Aber solange es noch drinsteht in den Regeln und eine Tätigkeit mit Mindeststrafe 6 Wochen bestraft wird, dann ist das absolut
legitim. Lass uns die Runde nochmal erweitern. Thorsten Kienhöfer ist uns zugeschaltet. Sie wissen, er ist inzwischen Bams-Schiri. Ne? Ach, das ist
was für Ding?
Bild am Sonntag. Schiedsrichter. Bams. Felix, du lernst noch was.
Ja, ja.
Thorsten, schönen guten Morgen. Hallo.
Als FIFA-Schiedsrichter. Guten Morgen in die Runde. Hallo.
Also, dich stört ja eine ganze Menge. Was ist das alles genau?
Was stört mich? Also, es stört mich, dass in den unteren Ligen die Schiedsrichter mittlerweile freiwillig sind, weil halt auch in den oberen Ligen das, was einen auszeichnen sollte, Fairplay, Respekt gegenüber dem Gegner, überhaupt nicht vorgelebt wird. Und was wir dann Samstag in der Bundesliga erleben dann halt die Kollegen, besonders in den Amateurligen. Was mich stört, ist das Verhalten einiger Trainer, einiger Spieler, die bei Wittenberg Kleinigkeiten so dermaßen ausrasten, dass es schon nicht mehr schön ist. Und das kopiert sich dann in die Amateurligen. Und Woche für Woche werden dann halt junge Kollegen in den unteren Ligen täglich angegriffen, weil die Vorbildfunktion in der Bundesliga überhaupt nicht wahrgenommen wird.
Vorbildfunktion ist nicht vorhanden in der Bundesliga, Stefan?
Also ich kann nur dazu sagen, dass es früher genau so war, wie es in der heutigen Zeit ist. Aber es wird natürlich heute ein bisschen anders veröffentlicht, aufgebläht. Na, da sind die Medien dann, ich will nicht sagen schuld, aber das ist natürlich dann auch ein Spielchen, was sie spielen. Aber früher war es genauso. Zu deiner Zeit, Felix, glaube ich, und zu meiner Zeit, die dann danach kam, genauso.
Ach, es war ja viel schlimmer. Damals wurde gedreht, noch außerhalb vom Spielfeld, weil nie überall Kameras standen, nie alles beobachtet wurde. Ja. Das war eine ganz andere Nummer.
Klausen, inwieweit ist denn der Videobeweis auch mitschuldig, in Anführungsstrichen, aus deiner Sicht?
Ja, aus meiner Sicht. Hast du mich jetzt angesprochen, Thomas?
Ja.
Ja, der Videobeweis ist natürlich ein sehr, sehr gutes Medium in der Regel, wenn es richtig angewandt wird. Wir haben Entscheidungen gesehen, die falsch gewesen sind, die klar falsch gewesen sind und die korrigiert wurden. Das ist natürlich unstrittig. Nur mittlerweile haben die Spieler ja raus. Da muss der Ball ja nur einen Meter von der Hand entfernt sein, dann schreien die alle Hand. Und der Schiedsrichter lässt sich auf die Diskussion ein und dann wird erstmal die Szene überprüft und nochmal überprüft und nochmal überprüft. Und ich glaube, dass die Schiedsrichter einen Teil ihrer sehr, sehr hohen Stärke, weil alle der Bundesliga sind in der Regel, nicht in der Regel, sondern sie sind richtig gute Entscheider, sonst wären sie nicht bis in die Bundesliga gekommen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie ihre Stärke teilweise aufgeben, indem sie nicht mehr entscheiden, sondern aus dem Videokeller entscheiden lassen. Und das ist eine Tendenz, die ich merke, die auch bei den Kollegen mittlerweile angekommen ist und auch bestätigt wird von den Aktiven. Das ist eine Tendenz, die sicherlich nicht förderlich ist. Und da hat der Videoschiedsrichter natürlich dann auch eine gewisse Mitschuld.
Wir haben eben darüber gesprochen, Emotionen gehören ja dazu zum Fußball. Warum siehst du das Verhalten der Trainer auch so kritisch?
Ja, aber ich habe ja dieses Beispiel letzte Woche Friedhelm Funkel angebracht. Weil da hätte man jetzt auch einen anderen Namen nehmen können. Das hat jetzt nicht nur mit Friedhelm Funkel zu tun. Aber wenn der vierte Offizielle eine Nachspielzeit von 4-5 Minuten anzeigt, ja, und der Trainer nach 2 Minuten dort an der Linie rumwirkt, als wenn irgendwas passiert, was ganz, ganz schlimm passiert sein muss, der muss doch wissen, dass kein Schiedsrichter der Welt, ja, nur, das ist nur ein Beispiel, jetzt er abpfeift, weil er da irgendeinen Tanz aufführt in der Hoffnung, dass der Schiedsrichter die Nachspielzeit verkürzt. Und wenn ich so mich an der Linie aufführe, und ich habe ja das Beispiel auch Guardiola und Klopp, everybody's darling, ja, und ein smarter Typ, den jeder in Deutschland meinen kann, aber achten Sie mal drauf, achte mal drauf, Thomas, wenn eine Entscheidung gegen ihn getroffen wird, dann hat der Mann Wesenszüge oder Gesichtszüge, die sind Angst einflößen. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, die haben auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und die wird da teilweise nicht wahrgenommen.
Aber es hört sich so ein bisschen an, Thorsten, als wenn alle anderen schuld sind, nur die Schiedsrichter nicht.
Das habe ich ja nicht gesagt. Aber die Schiedsrichter sind die, die auf das reagieren, was von den Spielern und von den Trainern angeboten wird. Die agieren ja nicht, sondern die reagieren auf das, was angeboten wird. Und natürlich, ich habe zu meiner Zeit auf Deutsch gesagt auch Scheiße gepfiffen, ja. Und das sind dann halt so Momente, da muss man auch durch. Und da war man auch der Doofmann des Wochenendes. Das ist dann halt so. Das ist der Job, der bringt das mit. Aber ich finde halt, dass der Respekt untereinander zwischen Spielern, Trainern und Schiedsrichtern schlechter geworden ist.
Wie kann man das in den Griff bekommen? Was glaubst du? Kommunikation alleine scheint ja nicht zu funktionieren, ne?
Ja, das ist ein ganz, ganz langer Prozess, der da sicherlich stattfinden muss, weil hohe Geldstrafen und 8-wöchige Sperren, natürlich kann das eine Lösung sein, aber das muss im Konsens erfolgen und da gehören auch die Fans zu. Ja, wenn ich immer sehe, wenn ein Spieler, ich sag mal, leicht angerempelt wird und sich dann 4-5 Minuten auf der Erde wälzt, wo man Angst hat und überlebt, ja, was machen die Zuschauer? Die pfeifen, weil der arme Mann nicht behandelt werden kann. Schauen wir uns die Premier League an, da gibt's aber dann von den Zuschauern Feuer, auf Deutsch gesagt, weil der Spieler nicht aufsteht und weiterspielt. Und da gehören wir alle zu. Da gehören die Schiedsrichter dazu, die Spieler, die Trainer, aber auch die Fans.
Thorsten, vielen Dank für deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Schönen Sonntag noch. Bitte. Ja, bitte.
Die Trainer am Trainerstuhl festbinden.
Also ich sehe ein Grundproblem bei den Schiedsrichtern. Da hätte ich jetzt gerne noch gehört, wie Thorsten Kienhöfer das sieht. Und das ist, dass da oben einer sitzt, der ganz penibel einen Bogen ausfüllt, wie dieses Spiel geleitet wird. Und wir
Journalisten, die Schiedsrichter werden bewertet.
Genau, ne? Die werden bewertet und wir Journalisten und die Trainer und Spieler fordern immer Fingerspitzengefühl. Aber wenn dann ein Schiedsrichter hingeht und denkt, mit dem Spieler, den kriege ich besser hin, wenn ich ein bisschen mit ihm flachse, dann steht in dem Bogen, 17. Minute hätte Gelb geben müssen. Und dann wird er beim nächsten Spiel weniger eingesetzt. Und genau das Problem ist jetzt bei den Trainern so. Du hast jetzt dieses Mittel, Gelb und Rot. Und wenn du als Schiedsrichter in einer Situation hingehst und willst das deeskalieren klären, dann steht in deinem Bogen, du hättest dem Schiedsrichter Gelb geben müssen. Und dann hast du einen Nachteil. Und das ist, glaube ich, das Problem bei der ganzen Sache.
Also Also drei Dinge eigentlich dazu. Ich meine, ich sehe es auch wie Felix, also so diese Ausgangsfrage, Sittenverfall, ich glaube, der ist nicht zu sehen. Emotionen gehören zu dem Spiel, deswegen gehen die Zuschauer ins Stadion. Wir sollten tunlichst vermeiden, die Emotionen einzudämmen. Das ist der eine Punkt. Das andere ist die Medialisierung, die Bilder, die wir jetzt eben gesehen haben. 8-9 Mal sehen wir Abraham in Slow Motion, wie er den Streich checkt. Natürlich hat das eine andere Wirkung. Über die sozialen Kanäle, über die digitalen Netzwerke hat das natürlich eine ganz andere Wirkung. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, den Thorsten Kienhöfer gesagt hat, was unten ankommt. Ja, natürlich gibt es da eine Vorbildfunktion, aber was auch damit reinspielt, glaube ich, ist, dass im Moment auch so ein bisschen eine Verrohung in der Gesellschaft stattfindet, wenn man sieht, was auf den Straßenkreuzungen oder den Nachbarschaftsgärten los ist. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, was insgesamt in Deutschland gerade auch zugenommen hat und dass da einfach auch dann unten in den Klassen eben auch das dann so ein Stück weit auch ausgedrückt wird.
Aber was ich nicht verstehe ist, es gibt ja, ich verweise noch mal auf das Regelwerk, es gibt ja klare Regeln. Ja. Und diese Regeln müssen eingehalten werden. Abseits davon gibt es auch noch Fairness und Respekt vor dem Gegenspieler, aber auch vor allen anderen Beteiligten. Dass Fußball, aber mal jetzt noch mal runtergebrochen, ein Sport ist, in dem diese Emotionen gefordert sind. Und zwar nicht nur in der Bundesliga, da ist es ja potenziert auf einem ganz anderen Niveau, sondern auch in den untersten Ligen. Geh doch mal in ein Kreisligaspiel, zu einem Kreisligaspiel und guck dir da an, was passiert. Da wird der Schiedsrichter tätlich angegriffen. Das ist ja eine Sache, die seit Jahren bekannt ist, die ist nicht neu. Die Frage ist, wenn man konstruktiv darüber nachdenkt, wo ist das Maß für alle Verantwortlichen? Ich finde, ein Spieler, der sich hinfallen lässt und minutenlang auf den Boden schlägt, holt mich hier raus, ich bin tot, der ist genauso dafür verantwortlich wie ein Schiedsrichter, der seine Verantwortung wahrnehmen muss, fair zu bleiben, aber auch die auf der Bank sitzen.
Aber da kann ich ja nachspielen.
Oder der Trainer.
Das kann ich ja nachspielen.
Gemeinschaftliches Ding.
Ja? Da gäbe es ja Möglichkeiten. Weißt du?
Naja, nee, die Möglichkeit ist einfach, dass man sich bewusst ist, dass man da eben nicht nur eine Vorbildfunktion hat, sondern ich sage jetzt mal ganz komplex, auch eine ethische Verantwortung trägt. Du bist in einem Sport, Sport bedeutet Fairness, dem Mitspieler auch nicht das Gefühl zu geben, ey, ich tue alles, ich verarsche dich sogar, indem ich mir ans Knie fasse, als wäre es zehnfach gebrochen, ist einfach asozial.
Das sind alles hehre Forderungen, das heißt, zuerst kommt das Brot und dann kommt die Moral. Die Frage ist doch, warum sind die Verhältnisse so, wie sie sind? Weil, ich rede jetzt mal nur von den Spielern, nicht auf das Verhältnis zu den Trainern angesprochen, die Spielern. Weil die Spieler sich davon versprechen, dass es etwas bringt, wenn sie so sind. Weil sie die Erfahrung gemacht haben, es bringt etwas. Das sind ja nicht alles nur Leute ohne Frustrationstoleranz, die gleich alles. Dass über die Emotionalität, dass ein Klima geschaffen wird gegenüber dem Trainer, dass bei der nächsten Kann-Entscheidung eher für die eigene Mannschaft ist. So, und da haben doch, finde ich, und wenn nicht, dann müssen die Regeln geändert werden, die Schiedsrichter die Möglichkeit, dem Einhalt zu gebieten. Wenn irgendein Spieler, wenn ich es dürfte vom DFB und ich wäre Schiedsrichter, so macht, weil er die gelbe Karte vom Gegenspieler fordert, sofort zücken, aber nicht für den anderen, sondern für den, der so macht.
Ja, aber das meine ich nicht. Es bringt nichts.
Also, ich habe ja gerade, ich beziehe mich jetzt auf diesen Fall Spielerverhalten. Oder wenn einer stirbt, weil er gerempelt worden ist, was auch der Herr Kienhöfer gesagt hat, dann würde ich für diesen Sterbe, würde ich da keine 3,8 auf der nach oben offenen Richterskala geben, sondern auch die gelbe Karte. Und dann merken nämlich die Spieler, es lohnt sich nicht und dann könnte auch darüber eine Veränderung
sein. Sag mir mal den Grund, also ich bin deiner Meinung, sag mir mal den Grund, du siehst manchmal Fouls, da geht jemand so wirklich mit der offenen Sohle rein. Ja. Und dann geht er zum Schiri und sagt, was habe ich gemacht? Ja, du hast mit der offenen Sohle versucht, jemanden zu faulen.
Ja, weil er nicht rot sehen möchte.
Ja, aber das Regelwerk ist ja das Gleiche. So, wenn man das jetzt mal unterscheidet zwischen Bundesliga und Champions League. Also die Erfahrung haben wir ja gemacht. In der Champions League konntest du richtig hart in die Zweikämpfe reingehen. Was du nicht machen durftest, zum Schiedsrichter gehen.
Genau.
Ihn anmotzen, Meckern. Rudelbildung gibt es in der Champions League nicht, genau. Also, falls euch das mal aufgefallen ist. Ja. Und in der Bundesliga ist es genau andersrum. Also es war für uns Spieler einmal eine krasse Umstellung, weil du wusstest, Champions League, da können wir richtig schön in die Zweikämpfe, aber wir halten den Mund.
Aber Stefan, jetzt erzähl mal aus deiner Erfahrung.
In der Bundesliga ist es ja so, du wirst ja schon sehr schnell bestraft für einen Foul, wo ich sage, das ist doch kein Gelb, also in der Champions League. Also,
Herr Stefan, du wirst ja auch noch bestraft für einen Satz, der überhaupt kein Foul ist.
Das ist der Unterschied. Das ist die Umstellung, die du dir hinkriegen musst. Und da wird mir jeder Spieler, der auf dem Niveau spielt, recht geben, dass es eine krasse Unterschied ist vom Samstag auf Dienstag oder Mittwoch.
Ja, nur
und im Zweikampfverhalten und mit dem Respekt zum Schiedsrichter.
Aber die Schiedsrichter pfeifen auch anders dann.
Sie lassen laufen die Zweikämpfe, sie bewerten die anders. Aber wir diskutieren nicht, wir machen keine Rudelbildung, das weiß man.
Und
da tun sich die Schiedsrichter in der Bundesliga, die machen sich das
Leben. Aber auch wieder Einschätzung von
Videobeweis. Der Videobeweis fördert natürlich diese Diskussion.
Klar, natürlich.
Nun, ihm kurz beizuflüssen, Bundestrainer Löw hatte ja genau das auch vor dem Weißrussland-Spiel thematisiert, dass die Spieler lernen müssen, international noch mehr aggressiver zu spielen, mit mehr Einsatz. Und das geht ja genau in die Richtung, dass sie in der Bundesliga
ja ein Stück weit
das nicht mitkriegen eben und sich dann umstellen
aber müssen. Aber so sollten die in der Bundesliga das Spiel leiten, meiner Meinung nach.
Aber Stefan, sag mal aus deiner Erfahrung, warum hast du protestiert? Ich bin noch nicht fertig. In einer Szene, weil du dich beim Foul oder so, weil du dich ungerecht behandelt fühltest in jedem Fall oder auch, weil du dachtest, das könnte mir etwas für die nächste Szene bringen.
Aber reden wir jetzt über Bundesliga oder Champions League? Weil das ist ein Unterschied.
Bundesliga.
In der Bundesliga, da habe ich diskutiert, weil...
Soll ich die Frage beantworten?
Es gibt verschiedene Dinge.
Wenn es nicht gut lief, hat Stefan irgendwas immer gemacht.
Selbstverständlich muss ich doch als Spieler versuchen, für mich das Beste rauszuholen.
Rot kommt vor die Moral.
Selbstverständlich will ich doch dann als Spieler auch zum Schiedsrichter gehen, wenn ich merke, oh, der ist unsicher, gehe ich hin und fordere irgendwas.
Sag ich doch.
Ja? So, damit er ein schlechtes Gewissen bekommt.
Gut, aber dann musst du als Spieler auch damit rechnen, dass du sanktioniert wirst.
Da müsst ihr auch Gelb geben dafür, dass einer einen Videobeweis fordert.
In Zukunft sollte das so sein.
In Zukunft sollte auch eine
Rudelbildung in der Bundesliga. Die Schiedsrichter müssen da hinkommen oder die Verantwortlichen, dass es ab der neuen Saison, sage ich mal, kein Spieler mehr bei einem Pfiff des Schiedsrichters erlaubt ist, auch nur 5 Meter an den Schiedsrichter ran, so wie in der Champions League, ranzukommen. Ja. Ja, da muss ein Schutz sein für die Schiedsrichter. Ja. Weil damit untergräbst du ihm ja auch die Autorität, ganz klar. Ja. So, aber im Spiel selber würde ich hier oder da das eine oder andere laufen lassen.
Jetzt gibt es aber noch einen anderen Fall. Es gibt ja noch eine Steigerung. Ich war in Dortmund im Stadion beim Pokalspiel. Und das war ganz das erste Tor.
Gegen Gladbach musst du noch.
Ja, gegen Gladbach, Dortmund gegen Gladbach. Ich gehe mal davon aus, dass alle wissen, wer gerade Tabellenführer ist. Und es war ganz klar abseits, das Gegentor, das erste von Dortmund. Ja, ja. Und das wurde moniert. Und dann ist natürlich noch mal eine neue Situation, wenn der Schiri gar keinen Videobeweis anfordert. Also das ist die Steigerung sozusagen. Der Videobeweis selbst führt zu Diskussionen und auch zu Fehlverhalten der Spieler, die es fordern. Aber wenn der Schiedsrichter den Videobeweis nicht fordert, obwohl alle sehen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, gibt es erneute Diskussionen.
Und das Im Pokal gibt es ihn ja nicht in der zweiten Runde.
Bitte?
Im Pokal gibt es ihn ja nicht in der zweiten Runde.
Ja, nee, aber ja gut, trotzdem war es eine Entscheidung, das ganze Stadion. Und das war ja der Grund, weshalb Marco Rose sich auch aufgeregt hat.
Ja, und jetzt kommen wir doch dahin, der Videobeweis an sich ist nicht verkehrt.
Nein.
Die das ausführen, und das sind, Entschuldigung, die Schiedsrichter, die müssen noch viel lernen, damit wir eben nicht darüber...
Aber nicht nur die Schiedsrichter, auch derjenige, der im Keller sitzt,
muss das machen. Er ist ja auch ein Schiedsrichter.
Ja.
Also ist ja jetzt nicht meine Mutter, die da sitzt. Ja.
Trotzdem, echt?
Leider.
Die kann es besser machen.
Ich finde es ja schön und gut, was du eben gerade auch vorgeschlagen hast, dass da so ein Sicherheitsabstand zu den Schiedsrichtern, aber gerade du gehörst ja auch oder hast zu diesen Spielern gehört, die, wenn es mal nicht so lief, wenn man gemerkt hat, oh, das Stadion wird immer ruhiger, der dann so lang Theater gemacht hat, dass der Schiedsrichter eine gelbe Karte gezogen hat und plötzlich das Stadion hinter der Mannschaft war und plötzlich ging ein Ruck vielleicht auch durch die Zuschauer, durch die Mannschaft. Deswegen glaube ich, weißt du genau auch, dass manchmal ein Spieler, gerade wenn er Kapitän ist oder ein Führungsspieler, auch mit solchen Mitteln arbeitet und es gehört einfach zum Fußball. Und
das gehört dazu, genau.
Ja.
Das war jetzt positiv von dir.
Genau.
Ja. Das ist aber kurz überlegen, ne? Ja, das jetzt gemeint.
Aber woher soll er das gelernt haben, wenn seine Mutter den ganzen Tag im Keller sitzt?
Ja, damals war es ja noch nicht so. Da die ungebügelt.
Felix, was können wir konkret jetzt machen, damit wir das in den Griff bekommen? Was hältst du eigentlich von diesen gelben und roten Karten für die Trainer jetzt?
Ja, ich habe schon gesagt, dass ich nichts davon halte. Das Thema, das geht doch, über das wir heute reden, das geht doch schon seit 20 Jahren. Ja. Guck doch mal, was wir jetzt, wir haben hier so einen abgekreideten Bereich, wo der Trainer 5 Meter
hin und her gehen kann.
Wie so ein Tiger im Zoo. Und mehr darf er nicht. Wie, er geht über die Linie drüber. Da kommt sofort der vierte Offizielle und ermahnt und ermagert Vorsicht. Und
das ist zu weit. Linien gibt es ja auf dem Fußballfeld auch, über die man nicht drüber gehen kann. Also es ist ja nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler können ja nicht einfach...
Doch die Spieler können über jede Linie gehen.
Naja,
nur nie mit Ball.
Ich finde das schon
Das ist doch einzig, dass ein Trainer im abgeschreibenden Bereich... Also mir ist es so und so wurscht, weil ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun. Aber das halte ich doch für... Das halte ich für respektlos, zum Beispiel. Den Trainer einen Bereich abgreifen, wo er hin und her...
Also du bist gegen die Abschaffung dieser Coaching-Zone, oder?
Nein, ich meine, das wurde doch gemacht.
Bei 30 Zentimeter sagen, ja, komm, geht zurück.
Das ist doch Quatsch. Über 10 Meter dem Schiedsrichter hinterhergelaufen ist. Ja. Deshalb wurde das doch gemacht.
Aber es gibt doch die Seitenlinie, die reicht doch. Da darf man nicht drüber treten, fertig.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Zeitliche Begrenzung.
So, das hat auch immer ausgereicht. Also,
Als wenn du so weit laufen wolltest überhaupt, ne?
Eben. Das verkennt ja die Schiedsrichter, dass die Trainer ja auch faul sind.
Hätte ich ja trotzdem gerade gefragt, was würdest du konkret vorschlagen oder was würdest du machen? Damit wir es in den Griff bekommen, hier das Ganze.
Ja, da
nicht wie in der Runde, sondern...
Da habe ich das Thema wie schon bei den Spielern. Ich bin für mehr Eigenverantwortung und ich bin nicht dafür. Das geht auch nicht. Sie können Regeln erschaffen, wie Sie wollen. Das ist ja in unserer Gesellschaft genau dasselbe. Die Regeln, die schwarz auf weiß stehen, die sind halt dehnbar. Oder die sind halt es gibt immer Härtefälle. Und es muss doch dann ein Schiedsrichter vor Ort auf der Situation heraus beurteilen. War das jetzt schlimmer? War das jetzt ein tätlicher Angriff? Oder war das jetzt nur der Versuch, nach dem Ball zu gehen? Das sind doch eben unterschiedliche Ausgangspositionen. Und diese Verantwortung, die hatte der Schiedsrichter früher gehabt. Und deswegen hat er auch eine ganz andere Autorität gehabt. Ihm wird doch jegliche Autorität genommen. Und jetzt mit dem Videobeweis, das ist ja das Allerletzte. Also, das will doch gar keiner. Ich sitze ja auch manchmal, nie oft, aber ich sitze da nie bei Gladbach auf der Tribüne. Ich war jetzt bei Nürnberg auf der Tribüne. Und wenn man dann da sitzt, die hört um sich rum, da hat ja kein Zuschauer mehr Verständnis dafür, dass man 3 Minuten wartet und dann wird so gemacht und dann wird hingegangen und dann hört er im Ohr und dann wird irgendwas entschieden. Ja? Also,
aber da gebe ich Moni also recht. Also es ist ein prinzipieller Verfall der Sitten einfach, der nicht nur in der Gesellschaft zu sehen ist, sondern eben auch im Fußball. Es ist härter, es ist unmittelbarer, es ist radikaler und rücksichtsloser. Mhm. Und ich glaube, damit müssen wir einfach leben. Es ist so.
Also, Trainer sollen nicht festgebunden werden an der Bank. Haben wir,
doch.
Doch?
Doch, damit sie ja nicht mehr gehen. Damit sie ja nicht
Selbstschutz.
Dem Schiedsrichter Selbstschutz. Hinterher ja, gehen können. Ne?
Und die Schiedsrichter dürfen aber nicht weiter enteiert werden. Gut, was sagt das Netz denn dazu?
Also da wird natürlich auch fleißig diskutiert, ähnlich wie hier in der Runde. Und wir sind uns alle einig, dass Emotionen im Fußball gewollt sind und wichtig sind. Kriegsähnliche Zustände ist da ein viel zu harter Begriff, wenn man sich dann am Ende wieder die Hand reichen kann. Aber, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, man denkt schon an eine Vorbildfunktion, wenn man überlegt, was im Amateurfußball passiert, wenn da ein Schiedsrichter von einem Amateurkicker K.O. geschlagen wird. Da erwünscht man sich hier für Abraham zum Beispiel dann als Symbolwirkung eine stärkere Sperre. Und auch hier den Punkt habt ihr angesprochen, der momentan extreme Sittenverfall im Profifußball ist das aktuelle Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Umgangsformen. Und da denke ich auch, ja, Emotionen, aber wir sollten schon wirklich unseren Anstand da auch bewahren.
Also mein Vater war jahrelang Amateurschiedsrichter in den untersten Klassen im Rhein-Main-Gebiet und hat irgendwann keine roten Karten mehr gezeigt. Das hat er zwar nicht öffentlich kommuniziert, aber damit ist er besser gefahren. Das nur als Tipp vielleicht.
Aber einfach so oder warum? Weil er gemerkt hat, dass
ja, weil
natürlich, dann werden die Aggressionen oder
genau.
Die Emotionen noch höher und so weiter und so fort. Also Stefan, wollen wir uns wieder alle ein bisschen Sittenverfall ist es nicht, haben wir gerade gesagt, ne?
Nein. Auch keine kriegsähnlichen Zustände. So ein Quatsch. Also das mit dem zu vergleichen ist.
Aber hast du mal, ich habe mal darüber nach, erstmal ganz off topic. Was bringt eigentlich einen vernünftigen Menschen dazu, Schiedsrichter zu werden? Das ist der langweiligste Job ever, oder?
Das können wir vielleicht nächste Woche mal in Ruhe klären, in einer Sondersendung. Es gibt ja so ein paar Ideen und Vorstellungen, warum das so ist.
Es ist wie anderen Leuten beim Geschlechtsverkehr zuzugucken. Also ist doch wirklich langweilig.
Gut, wie gesagt.
Dafür gibt es auch einen Markt.
Wie krieg ich jetzt die Kurve, wollte ich gerade sagen. Ja. So, also.
Mach Werbung.
Wir reden mit. Nein, das mache ich sowieso jetzt.
Nee, schalte den Bums-Schiedsrichter zu.
Nein, wir kümmern uns gleich um die Trainer. So, da Stefan, Felix, können eine ganze Menge dazu sagen. Hansi Flick darf erstmal beim FC Bayern weitermachen. Ist er vielleicht sogar der perfekte Trainer für den deutschen Meister? Und wie muss denn generell der perfekte Trainer heutzutage aussehen? Das ist alles gleich bei uns. Hi von Hagel und Bernd, live aus dem Mittelmeer, Münchner Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass. Eine interessante Bilanz. Im Schnitt verliert pro Saison jeder zweite Trainer in der Bundesliga seinen Job. Dieses Jahr schien es ein bisschen anders zu laufen. Kein Rauschmiss bis zum 10. Spieltag. Soll das übliche Heier und Feier tatsächlich vorbei sein? Die Antwort ist eindeutig.
Von wegen kein Hire and Fire mehr. In nur einer Woche läuft die Zeit gleich für drei Bundesliga-Trainer ab. Womit bewiesen wäre, die Trainerbank ist der heißeste Stuhl auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Es kann sogar Double-Gewinner treffen. Kovac war mit Bayern noch in allen Wettbewerben. Aber die Spieler rebellierten. Die Vorwürfe, unattraktive Spielweise und Mängel in der Menschenführung. Nicht einmal Uli Hoeneß konnte seinen Wunschtrainer retten.
Du hast aber gestern gesagt, Niko Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn.
Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint.
Im Zweifel sitzen die Spieler am deutlich längeren Hebel. Und Trainer müssen mittlerweile echte Alleskönner sein. Moderne Supertaktiker, Top-Repräsentanten, überragende Psychologen und Spielerversteher, so wie Hansi Flick.
Weiß schon auch, wie er die Spieler richtig packen muss und hätte natürlich auch eine sehr gute Idee.
Und wurde bis jetzt als Bundesliga-Trainer einfach immer nur übersehen. In Mainz und Köln sucht man noch nach dem perfekten Cheftrainer. Hinter vorgehaltener Hand spricht man beim FC von Paul Dardai und von Horst Held als Nachfolger von Manager Fee. Fix ist nix, auch nicht in Mainz. So leicht man Trainer hinauswirft, so schwierig findet man Ersatz. Wir fragen, was macht heutzutage den perfekten Bundesliga-Trainer aus? Herr Magath.
Ja, Felix. Du warst dreimal Trainer des Jahres.
Ja.
Hast als einziger mit demselben Verein Double zweimal gewonnen, hintereinander.
Das stimmt.
Ja. So. Danke, da habe ich ja mal was richtig gemacht.
Ja, ja.
Nochmal. Oder was hat sich, wir können anders anfangen, was hat sich verändert? Was ist dein Eindruck?
Verändert hat sich gar nichts.
Nein?
Ja, das Geschäft entwickelt sich ja seit über 20 Jahren so. Und ich habe auch meine Meinung vor 20 Jahren schon gesagt, dass es nicht richtig sein kann, wenn man den Trainer immer zum Schuldigen hinstellt, wenn es mal nicht läuft. Aber durch, wie gesagt, die Entwicklung, dass Manager dazugekommen sind und Aufsichtsräte und immer mehr Personen, die in einem Verein in der Führung sind und dann eben auch Kontakt zu den Spielern haben, hat sich eben, sag mal, diese Situation so entwickelt, dass es so ist, dass ein Verein einen Trainer macht. Ein Verein macht einen Trainer stark oder er macht ihn schwach. Der Trainer macht es nicht selbst. Schauen wir nach Freiburg zum Beispiel und dann fragen wir mal den jetzigen DFB-Präsidenten. Da gab es immer nur Trainer, die 10 Jahre da waren, nie immer, aber die letzten 30 Jahre.
Die hatten ja nur 2, glaube ich, gefühlt. Ne?
Oder 3. Ja. Dann hatten sie mal eine Phase, wo es nicht so geklappt hat. Dann haben sie gesucht, haben sie 2-3 Mal auch daneben gelangt und dann haben sie wieder einen geholt und der hat es wieder ewig gemacht. Weil der Verein die Trainer stärkt. Die haben eine Vorstellung, wie ihr Trainer arbeiten soll und sie lassen sich eben nicht dann vom Umfeld, Fans oder Medien dann in irgendeine Richtung schieben, sondern sie stehen dann zu dem Trainer und wenn man diese Stärke zeigt, dass man mit einem Trainer absteigt und weitermacht, dann hat der Trainer natürlich Akzeptanz von allen, auch von den Spielern. Diese Akzeptanz der Trainer wird ja immer untergraben vom Umfeld meistens, weil jeder hat natürlich eine Meinung über das Spiel. Und wenn, wie gesagt, der Spieler am Tor vorbeischießt, dann war es der Trainer.
Darf ich mal was fragen?
Ja, bitte.
Was machst du, wenn du zu so einem Verein gehst? Hast du dann ein Konzept und sagst, das ist meine Spielweise, die würde ich gern verwirklichen? Oder guckst du dir den Verein erst an und reagierst dann? Also was ist also dein Job im Vorfeld und wie verändert sich das dann im Nachhinein? Musst du dann auch deine Idee ändern, vielleicht weil du merkst, naja, das Umfeld ist nicht so, wie ich dachte, oder die Spieler?
Ja, aufs Umfeld habe ich weniger Rücksicht genommen. Aber ich habe mir immer erst meine Mannschaft angeguckt. Ich wundere mich immer, dass andere Konzepte machen können, weil man hat es ja mit Menschen zu tun. Und ein Mensch reagiert immer unterschiedlich auf einen anderen. Und er reagiert auch unterschiedlich auf Maßnahmen. Insofern muss man sich das erarbeiten dann zusammen. Dann bin ich ein Trainer, ich habe eine Philosophie, ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie meine Mannschaft spielen soll. Und dann muss ich eben gucken, was habe ich für Spieler, die diese Philosophie tragen können. Und ich muss entsprechend der Fähigkeiten und Fertigkeiten meiner Mannschaft, die ich habe, muss ich dann die Entscheidung treffen, wie ich spielen soll. Also ich habe ja angefangen als Trainer, er sagt vor 25 Jahren, da war das so, man hatte Viererkette gespielt. Dann hat man gesagt, oh.
Und gibt es das auch, dass eine Mannschaft gegen dich spielt? Gibt es das wirklich?
Ja gut, also ich wundere mich ja immer, wie das Ganze beurteilt wird. Also der FC Bayern München, Gott sei Dank hat es Uli Hoeneß ja endlich mal gesagt. Natürlich haben die Trainer mit dem Trainer nicht mehr gewollt. Warum, wieso, kann ich nicht sagen.
Aber man hat ja das Gefühl,
es war deutlich zu sehen, dass diese Spieler mit dem Trainer nicht mehr wollen. Und Ähnliches sehe ich natürlich jetzt auch bei Dortmund. Ich weiß nicht, was da diskutiert wird. Also die Mannschaft hat ja viel mehr Möglichkeiten und sie hat ja letztes Jahr um diese Zeit oder vor dieser Zeit hat sie ja klasse Fußball gespielt. Da war sie neben der Eintracht, die offensiv attraktiv gespielt hat, die einzige Mannschaft, die schnell nach vorne agiert hat. Und sie haben wunderbar gespielt. Und die Spieler sind jetzt ja, wie man sagt, nicht schlechter geworden. Nein.
Und der Trainer auch nicht.
Der Trainer, der ändert sich natürlich auch nicht, sondern es passt. Aus welchem Grund auch immer
nicht. Aber man trotzdem muss man ja sagen, dass es eben nicht den perfekten Trainer gibt. So leid es uns das tut, muss man das ja feststellen. Es gibt für jeden Verein, für eine Phase, den einen Trainer vielleicht, aber es ist nicht übertragbar. Also ein Bayer Lotzer hat in Regensburg unglaublich gute Arbeit gemacht, in Köln hat es nicht gepasst. Also da so ein Profil zu erstellen, dass man sagt, wenn du so bist, dann hast du in jedem Verein der Welt Erfolg, das gibt es eben nicht. Und trotzdem, Felix, möchte ich kurz noch was sagen. Es hat sich trotzdem was verändert gegenüber vor 20 Jahren. Also du hast eben gesagt, das ist wie vor 20 Jahren. Ich glaube trotzdem, dass die Ansprüche gegenüber dem Trainer heute anders sind als vor 20 Jahren. Also wenn ich mich mit Bundesliga-Managern unterhalte, dann höre ich viel Kommunikator, du musst die Menschen abholen, auf das Umfeld eingehen. Du musst mit den Spielen. Nein, Felix. Nein, wenn du heutzutage.
Ich wollte sagen, am Ende musst du einen Erfolg haben wahrscheinlich.
Das ja, aber sagen. Wie? Das wie? Und heutzutage kannst du es dir, glaube ich, zu 90% nicht mehr erlauben, dass du oben direktiv als Trainer sagst, ihr funktioniert oder ich schmeiß euch raus. Du musst dann, glaube ich, schon ein bisschen differenzierter heute, im Jahr 2019, mit den Spielern umgehen. Motivation, Vertrauen. Ich glaube, wenn wir Vertrauen spüren, sind wir schon immer in der Lage gewesen, besondere Sachen zu machen. Deswegen, da kommst du auf, sage ich mal, diese persönlichen Skills drauf an, die vielleicht früher auch in der anderen Medienwelt nicht so gefragt waren.
Aber man hat doch das Gefühl, es gibt keinen Beruf, bei dem man sich so sehr seinen Chef aussuchen kann wie Profifußballer. Also, ja, also wenn ich mir die Bayern letztes Jahr angucke, da hieß es sogar nachher, es waren 5 Spieler gegen Ancelotti. Ich meine, es gibt einen Kader von 25 Mann. Das sind einflussreiche Spieler gewesen. Aber es kann doch nicht sein, dass 5 Spieler sagen, wir wollen nicht mehr mit dem und dann...
Aber du hast auch ein Problem als Trainer, wenn Spieler rausgehen zum Präsidenten oder zum Vorstandsvorsitzenden, dann hast du
eben Probleme.
Aber dann hast du ja auch als Trainer was falsch gemacht. Also wenn du 1-2 Jahre mit einer Mannschaft arbeitest, wo dann 6-7 Spieler, ja, trotzdem muss man sich da auch hinterfragen. Und wieso ist das überhaupt dahin gekommen?
5 sind relativ wenig, würde ich nur sagen. Ne?
Ja, eben.
Also das ist ein Wechselspiel. Man kann die.
Ja, aber Ancelotti ging deshalb, jetzt hast du dasselbe wieder in derselben Mannschaft. Dann fragst du dich doch. Ja,
wir brauchen uns nicht so hochzugreifen wie Ancelotti. Wir brauchen ja, guck doch einfach beim Hamburger SV oder beim VfB Stuttgart. Die haben jedes Jahr 2 oder 3 Trainer. Und wo sind sie? Alle beide in der zweiten Liga. Das ist doch nicht der, das ist eben nicht der Weg, der zum Erfolg führt.
Aber wenn du den Eindruck hast, also ich glaube nicht, dass der HSV alles richtig gemacht hat mit den Trainerwechseln. Das ist natürlich viel zu viel. Aber wenn du jetzt, genau das sind wir bei meinem Punkt, wenn du den Eindruck hast als Vereinsführung, die Spieler vertrauen dem Trainer nicht mehr oder die wollen den nicht. Wieso sollst du jetzt denn dran festhalten, nur damit du nicht 2 Trainer im Jahr verschissen hast? Nein, du musst darauf reagieren. Aber du kannst natürlich als Verein sehr klar beeinflussen, ob ein Trainer bei dir im Schnitt 3 Jahre ist oder nur 3 Monate. Nämlich, das bin ich bei Felix Magath, indem ich als Verein den Trainer stark mache. Und nicht irgendeinen hole, der gerade frei ist und auf dem Markt, sondern einen hole, den ich brauche, der genau zu meinem Verein, zu meiner Einstellung und zu den besonderen Anforderungen des Vereins passt.
Da bin ich total bei dir, aber eins will ich noch sagen.
Aber die Garantie hast du.
Aber eins will ich noch sagen,
Stefan. Naja, aber du kannst die Trefferquote erhöhen, indem du dich auch ein Trainercasting machst und dir als Verein, als Vereinsführung klar bist.
Aber wenn
dieser Trainer spielen möchte,
der
Trainer.
Wir nehmen den FC Bayern, ja, wo gesagt wird, da gehen viele oder einige Spieler hin nach oben. Warum gehen sie denn nicht zum Trainer?
Nein, also
warum sind die oben nicht an der Mannschaft dran, sodass sie es selber mitbekommen?
Also Stefan,
das sind doch Fragen.
Ja, da würde ich gerne noch mal was sagen.
Weil die Maschinen ja klar aufgeteilt sind und die Spieler das auch nutzen.
Den perfekten Trainer gibt es nur mit einer gewissen Haltbarkeit. Für den Moment gibt es den. Ich glaube, der Streich, der perfekte Trainer ist für Freiburg.
Und der Moment ist aber schon ziemlich lange.
Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Ranieri bei Leicester City, als er dieses Wunder geschafft hat, für dieses Jahr der perfekte Trainer war. Danach den halt nicht mehr. Also die Haltbarkeit eines Trainers
Der Trainer hat sich verändert? Glaubst du, der Trainer ist anders geworden? Der war ja auch schon 60 oder wie alt der war.
Ranieri meinst du jetzt?
Ja, Ranieri.
Ja, vielleicht aber bleiben wir dann mit der Mannschaft, die hatte ja ein hohes Durchschnittsalter, vielleicht einfach auch über dem Limit und es hat nur in diesem Jahr gepasst.
Aber bleiben wir doch mal bei den Bayern. Ancelotti hat nicht funktioniert mit der Mannschaft, Kovac hat nicht funktioniert. Zwischendrin war ein Trainer, der das einigermaßen gut gemacht hat, Jupp Heynckes. Und dann die Frage, was bringt denn Jupp Heynckes mit?
Magath hat doch auch funktioniert.
Ja, ich meine jetzt in dieser Phase, ne, das ist ja wirklich sprunghaft gewesen. Und Jupp Heynckes bringt eben diese Qualitäten mit, in einem Verein wie FC Bayern dann doch das anders zu moderieren als die anderen Trainer.
Weil er ein anderes Standing hat. Ich muss dir da widersprechen. Ich glaube nicht, dass Trainer heutzutage so naiv sind, dass sie selbst glauben, sie könnten bei einem Verein lange überleben, wenn sie erfolglos sind. Und das weißt du auch. Also Nachtigall, ich höre dir trapsen, wenn du irgendwann im Umfeld mitbekommst, die Leute stehen nicht hinter mir, dann bist du dir dessen bewusst und du nimmst diesen Job auch in diesem Bewusstsein an. Das glaube ich dir nicht. Das wäre mir zu romantisch, wenn du wirklich glaubst, ich gehe zu dem Verein, um da 10 Jahre zu bleiben, dass es sich auch verwirklicht. Oder ist es nicht so?
Natürlich ist es so, ja. Aber das hat sich doch auch nie geändert. Das wurde auch vor 20 Jahren schon so. Als ich zu Bayern bin, war mir klar, die Zeit ist begrenzt. Ich habe auch nie irgendwie mich beschwert über die Entlassung.
Ja, und der Maßstab ist klar vorgegeben, Erfolg oder nicht Erfolg. Heutzutage gebe ich dir recht, und das halte ich auch für eine katastrophale Entwicklung, dauert es nicht mehr so lange. Die Medien machen Riesendruck, 3 Spiele verloren, zack, stehst du schon in der Mitte einer Riesendebatte. Und deswegen ist das natürlich auch für die Trainer ein großer Druck.
Du hattest ja Erfolg.
Aber die Sache ist doch
Bleib doch mal bei mir.
Du hattest doch Erfolg.
Er sagt ja, ich hätte zweimal das Double gewonnen. Stimmt. Deswegen, als man mich geholt hat, hat man gesagt, wir wollen einen Trainer, der Disziplin reinbringt und der wieder mehr trainiert, also mehr arbeitet.
Und Medizin.
So, das bin ich.
Gehst du zum FC Köln?
Also, ich gehe überall hin. Also, ich habe doch gar kein Problem. Ja. Bitte, im Gegensatz zu anderen Trainern war ich ja in 7 Vereine oder 8 Vereine hier in Deutschland. Ich habe ja etliche Vereine gehabt.
Darf ich das noch fragen?
Warst du in Dortmund schon?
In Dortmund war ich noch nicht.
Nee, weil du gerade gesagt hast, da wird eine Stelle frei. Ist da schon irgendwie was?
Nein.
Ist dein Trainermodell ein veraltetes?
Nein, mein Trainermodell war vor 20 Jahren auch nicht veraltet. Ich habe immer Erfolg in den Vordergrund gestellt.
Aber jetzt hast du keinen Job. Warum hast du jetzt keinen Job?
Ich habe keinen Job.
Du willst doch.
Ich will, ja.
Ja, sag doch, wo?
Wo? Ja, also das ist ja kein Wunschkonzert. Nochmal, ich habe halt bestimmte Vorstellungen. Und meine Vorstellung ist nicht der Fußball, der jetzt in der Bundesliga... Das ist nicht meine Vorstellung, Ballbesitz. Und den Ball hin und her schieben und zurückspielen zum Torhüter und dann wieder quer. Das ist nicht meine Welt. Deswegen habe ich hier vielleicht nichts zu suchen. Aber es hat nicht mit alter Jugend zu tun, sondern hat mit der Philosophie zu tun, die hier mittlerweile verbreitet wird und die hier herrscht über Fußballspiel. Ich mache Sport, ich mache Tore erzielen. Andere Sportarten, komischerweise wie Hallenhandball oder Basketball, die forcieren das Spiel nach vorne. Die stellen Regeln auf, damit schneller nach vorne gespielt wird und schneller abgeschlossen wird. Im Fußball machen wir jetzt auf Ballbesitz.
Aber trotzdem also haben wir jetzt zwei...
aus meiner Sicht also, dem Spielgedanken.
Ich muss sagen, Energie hast du auf jeden Fall noch genug.
Ach so, das
muss man an der Stelle ganz klar sagen. Du kannst noch mehr in dich gehen. Wir machen einen Sport und dann sagst
also,
du,
wo du hin möchtest.
Also, Niko Kovac ist ja nicht mehr Trainer bei den Bayern. Hansi Flick hat übernommen. Stefan, warum ist Hansi Flick im Moment der perfekte Trainer für den FC Bayern?
Ja, ich meine, er hat ja sehr, sehr gute Arbeit geleistet beim DFB. Er kennt die Jungs jetzt beim FC Bayern, ist da hoch angesehen, das weiß ich. Und von daher war das ein logischer Schritt zu sagen, wir machen erstmal bis zum Winter mit ihm weiter. Also völlig richtig. Mhm. Als etwas Neues zu installieren, das ist wieder so eine Findungsphase. Ich denke, dass die Entscheidung erstmal bis zum Winter oder vielleicht sogar bis zum Sommer die richtige ist.
Wir hören mal kurz, was der Vorstandsvorsitzende am Freitag zur Personalie Hansi Flick gesagt hat.
Hassan und ich hatten in den letzten Tagen mehrere Gespräche mit Hansi und er hat dann einen Satz gesagt, der uns auch etwas nachdenklich gemacht hat, dass er von diversen Journalisten jedes Mal gefragt wird, ob er am nächsten Samstag auch noch auf der Bank sitzt. Um ihm diese Frage zu ersparen, haben wir gestern entschieden, dass bis auf Weiteres mindestens bis Weihnachten heißt und möglicherweise darüber hinaus. Ich finde, Hansi hat eine imponierende Vorstellung von Training, von Taktik und er hat einen sehr guten Umgang mit den Spielern. Er ist empathisch und mir gefällt sein sympathisches Auftreten. Und ich sage voller Überzeugung, wir vertrauen Hansi Flick.
Das ist totales Gelaber. Das ist immer dieselbe Scheiße.
Warum?
Also ich sag dir jetzt, was passiert. Ich sag dir, was passiert und nagel mich drauf fest. Wenn Hansi Flick den Erfolg nicht hat, den die Bayern sich von ihm versprechen, ist er ruckzuck weg. Guck dir die Pressekonferenzen an am Tag des Antritts der Trainer, guck dir die an am Ende der Amtszeit. Immer dieselbe Scheiße. Ja, wir setzen viel Hoffnung und aber dann das, hat die Hoffnung nicht erfüllt.
Aber das ist ja nicht nur bei den Bayern so.
Das ist überall so.
Wenn Vertrauen da wäre, da würden sie ihm jetzt einen 3-Jahres-Vertrag geben.
Genau. Bis Weihnachten, das ist doch schon das Messer im Rücken.
Aber das ist doch genau die Nummer. Vielleicht machen sie an Weihnachten eine Spielerumfrage, ob er denn mehrheitlich genehm ist.
Soll denn bis Weihnachten passieren, soll er einen besseren Charakter kriegen?
Die findet ja permanent statt. Jede Woche.
Und das ist ja der wichtige Punkt. Der Druck von den Medien war immer gleich. Aber der Einfluss der Spieler, der Druck durch die Spieler ist ja viel, viel größer geworden.
Ja, aber die Gesülze können sich ersparen. Ja, die sollen doch ganz offen sagen, wir haben keinen anderen im Moment, der macht es bis Weihnachten. Wenn ein anderer kommt, überlegen wir nochmal.
Ja, genau. Und wir überlegen also, deshalb, weil er zweimal gewonnen hat.
Trotzdem ist mir das... Da widerspreche ich. Vielleicht haben die schon einen für nächstes Jahr. Das kann sein.
Trotzdem ist mir das zu einfach, einfach zu sagen, die Macht der Spieler ist zu groß. Und dieses Klagelied der Trainer. Ein Trainer ist eben dazu verpflichtet, so mit der Mannschaft zu arbeiten, dass du wirklich einen engen Draht auch hast zu jedem einzelnen Spieler. Und das ist doch die Aufgabe von wirklich jungen, dynamischen, erfolgreichen Trainern wie Klopp, wie Rose oder wie Nagelsmann, dass du da merkst, da ist ein Bild einer Mannschaft, die wirklich zusammenstehen, wo der Trainer auch den Spielern den Eindruck vermittelt, ich bin an dir interessiert, ich gebe dir Vertrauen und ich höre dir auch zu, was du zu sagen hast. Also eine Kommunikation auf Augenhöhe. Und einfach zu sagen, oh, die Spieler, die sind mir heute zu mächtig, die rennen immer zum Präsidenten, da muss sich der Trainer auch hinterfragen, wie er davor gearbeitet hat.
Aber guck dir doch den Fall Kovac an.
Die Spieler hinterfragen.
Die Spieler, die da oben hinlaufen.
Aber Gruppen funktionieren doch nur mal so.
Wie ist denn mein Charakter?
Ja, das wäre schön, wenn es so wäre.
Bist du da oben hingerannt?
Ich? Treppen hoch? Bist du verrückt? Nee.
Ich würde doch nie zum Präsident gehen und sagen, ey, der Trainer, den wir haben, der scheiße, ey. Genau. Dahinter frage ich mich jetzt mal selber.
Aber das Problem hier war doch bei Kovac. Schau doch mal so, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, und dann hast du ja auch einen Mitschuld normalerweise. Ne?
Ja, natürlich
kriegst du spielst,
ja.
Ja, aber was Felix Magath eben gesagt hat, ist ja, man muss Vertrauen aussprechen. So. Und Niko Kovac wurde ja fast schon so systematisch geschwächt, dass jeder Spieler, der 3 Spiele nicht gespielt hat, gewusst hat, wenn ich da hochrenne, finde ich
auch eine Tür. Das haben wir jetzt aber wochenlang diskutiert.
Ja, aber das ist ja, aber jetzt machen sie es ja schon wieder.
Ja gut, nehmen wir doch einen Ancelotti, weil er ja meint, das liegt am Trainer. Ist der mit solchen
Spielern
nicht zurechtgekommen, außer bei Bayern überall. Ja. Nur bei Bayern nicht.
Das Ding ist, ihr kommt halt aus einer anderen Zeit. Ne? Also du noch mehr als
er. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber
ist okay. Wäre vielleicht
bei euch
üblich war, dass man mal ein klares Wort gesprochen hat oder vielleicht sogar ein bisschen brutaler, rauer mit den Spielern umgegangen ist, ist es heute anti-autoritäre Erziehung. Die Spieler sind vertätschelt und verhätschelt bis zum Gehtnichtmehr. Und wenn der Trainer ihnen nicht in den Kram passt, dann beschweren sie sich darüber. Ja. Aber die Spieler sind doch die Leistungsspieler.
Aber nicht nur
die
anti-autoritäre Erziehung. Aber auch die sozialen
Medien. Du hast ja eben moniert, dass wir über einen Tabellenführer noch nicht gesprochen haben.
Ja, die scheinen im Moment...
Die scheinen einen perfekten oder sehr, sehr guten Trainer zu haben.
Gut, absolut, absolut richtig. Und die Frage mit dem perfekten Trainer gebe ich dann gleich noch in die Runde. Wir schauen aber erstmal auf das Weiße Weste-Ranking. Da gab es 12 im Oktober, 600 Euro ins Phrasenschwein. Lukas Radetzky führt da bei den zu Null-Spielen. Aber der beste Torhüter aktuell in der Bundesliga, das ist der Mann auf der 3, Jan Sommer. Also der Gladbacher Torhüter, der hat 80% der Torschüsse auf seinen Kasten bislang abgewehrt. Insgesamt sowieso nur 11 Gegentore. Ja. Und dieser gehaltene Elfmeter gegen Bremen war wahrscheinlich ja so die Krönung des ersten Saisondrittels mit nur 1,83 Meter. Er ist der kleinste Torhüter. Und diese ersten 11 Spieltage der Gladbacher waren eine reine Erfolgsgeschichte. Das liegt auch am Trainer, an Marco Rose. Max Eberl, der nächste Woche zu Gast sein wird, wollte ja unbedingt einen, der diesen intensiven Powerfußball spielen kann. Und das kann er definitiv. Somit sind, das möchte ich noch mal kurz erwähnen, seit 2019 zum ersten Mal nicht die Dortmunder oder die Bayern 5 Spieltage in Folge Spitzenreiter, sondern mal wieder die Gladbacher. Und die Frage an euch, an die Runde: Ist denn Marco Rose so etwas wie der Prototyp eines idealen Trainers?
Yes! Ja, den brauche ich nicht fragen, das ist schon klar.
Ja, es ist einfach zu früh, dann ein Urteil darauf zu geben. Das ist einfach ein Witz, jetzt beurteilen zu wollen.
Man kann doch jetzt schon beurteilen, ob er ein guter Trainer ist.
Es gibt ganz viele.
Du meinst was anderes. Du meinst, ob er das auch am Ende durchhält, auf dem Platz 1 zu stehen. Das ist das weiß man nicht.
Es gibt ganz viele gute Trainer, die keinen Erfolg haben oder die nicht Tabellenführer sind. Also du kannst nicht nur ein guter Trainer sein, weil du Tabellenführer bist.
Na doch,
es gibt und der Große ist im Moment deshalb der perfekte Trainer, weil ihm die Spieler vertrauen. Warum vertrauen ihm die Spieler? Weil das, was er sagt, Erfolg bringt. Und das deshalb und
er hat natürlich
nicht nur das. Natürlich nicht nur das.
Eine ganz andere Tonart.
Auf die sie vielleicht auch richtig gewartet haben nach anderthalb Jahren Hacking, der auf
und eine andere Art. Auch Favre war nicht einfach.
Ist es immer noch nicht.
Aber nach 0-4 gegen Wolfsburg hätten sie natürlich schnell den Glauben verlieren können. Ne? Da hat er gut die Kurve gekriegt.
Klar. So. Aber jetzt,
also ich erlebe es ja hautnah.
Aber wir reden ja nicht von Spieltag zu Spieltag.
Ich erlebe es ja in Gladbach ziemlich hautnah. Und ich muss sagen, es gibt einen wirklich spürbaren Unterschied zwischen Marco Rose und dem, was vorher war, also inklusive Favre, inklusive Hacking. Der zeigt sich im Spiel der Mannschaft, der zeigt sich in der Mentalität der Mannschaft. Nicht immer in den Ergebnissen, aber gut.
das gehört dazu. Du kannst nicht direkt in der Euroleague durchstarten, wenn du seit 2-3 Jahren nicht da gespielt hast. Da war viel Aufregung dabei. Aber je weiter wir fortschreiten in der Saison, desto kontinuierlicher und stabiler wird das Spiel der Mannschaft. Und ich finde, Marco Rose ist der perfekte Trainer für Gladbach. Deswegen wollten ihn doch auch alle anderen haben. Oder nicht?
Das weiß ich nicht.
Schalke. Ich meine, Schalke hätte gebaggert. Felix kann uns da bestimmt Auskunft geben.
Ja, nochmal, also ich würde so schnell nicht urteilen und beurteilen.
Aber ist ja schon ein Drittel der Saison ist ja schon rum.
Bitte?
Ein Drittel der Saison ist ja fast schon rum.
Ja, nochmal, dass er ein guter Trainer ist, ist sogar kein Zweifel. Es ist die Frage, was soll gut sein? Es ist die Frage, bringt er Gladbach jetzt weiter als bisher oder nicht? Das kann ich jetzt nie beantworten. Das kann er aber auch nie beantworten, weil es auch mit der Entwicklung zusammenhängt. Ja, das hängt mit der Qualität der Spieler, mit der Mentalität der Spieler zusammen.
Warum kann man das nicht sehen? Also Qualität der Spieler, guck dir Patrick Herrmann an. Der war letztes Jahr noch kurz davor, ausgesiebt zu werden. Ja. Jetzt macht er ein Tor nach dem anderen. Woran liegt das? Hat er jetzt gute Laune?
Ja, aber das ist doch das, was ich gesagt habe.
Weil das Vertrauen des Trainers spielt.
Jeder Spieler reagiert auf den Trainer anders. Das kann man nicht vorhersehen.
Aber das ist auch Sache des Trainers, den Spieler dahin zu bringen, dass er reagiert.
Ja klar, also, macht er das jetzt stark? Also, ist aber keine Frage.
Deswegen bin ich ganz froh, dass ich nicht unter dir trainieren musste. Ich weiß nicht, ob das geklappt hätte an der Stelle. Nein.
Du.
Wir reden gleich noch über den Abschied von Uli Hoeneß. Also da flossen ja auch Tränen am Freitagabend. Live aus dem Hilton-Hotel, am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Felix, ich muss noch mal nachhaken. Du hast eben gesagt, in Dortmund passt das auch nicht mehr so ganz mit dem Trainer.
Glaube ich, ja. Aus dem, was die Mannschaft bietet im Moment, glaube ich, na, wenn jemand nach einem 0-2 eine Halbzeit lang super spielen kann und dann 3 Tage später nach München kommt und ein Trainingsspiel abliefert beim vermeintlichen Meisterschaftsfavoriten, da wundere ich mich.
Was hättest du denn mit der Mannschaft gemacht nach so einem Spiel?
Keine Ahnung.
Hast du nicht nachts immer Training eingesetzt und sowas? Nee, ne?
Ich habe auch schon mal nachts um 3 trainiert, ja. Aber
oder hast du den Bus irgendwo ausgesetzt und dann mussten die zurücklaufen oder so?
Nee. Ich habe nachts um 3 trainiert, als wir, ich weiß gar nicht mehr woher, irgendwoher vom Europapokalspiel kamen. Und da haben wir dann nachts um 3 trainiert. Dafür durften die Spieler dann ausschlafen.
Ja, so. Dann waren die um 5 zu Hause. Waren um 5 zu Hause und durften bis 8 schlafen. So, Ruth, bitte.
Ja, also abschließend können wir sagen, EM-Quali haben wir geschafft, aber den Glanz haben wir ziemlich verloren, was die Nationalmannschaft betrifft. Und wir lösen unser Live-Voting aus. Es bleibt leider dramatisch. 89% sagen also, Glanz ist verloren gegangen. Und wir wollen es nicht versäumen, auch noch Ihre Anrufe zu hören, liebe Zuschauer, hier das Dopafon.
Ja, ich denke, die Fußballfans in Deutschland haben eigentlich einen Cut erwartet nach der Fußball-WM. Den Neuanfang mit einem Joachim Löw als Trainer nehmen die Fußballfans einfach den DFB nicht ab.
Ganz sicher hat die Nationalmannschaft an Glanz verloren. Schuld daran natürlich die verkorkste WM in Russland. Dazu kommen dann Spielansetzungen, 21 Uhr mitten in der Woche. Wer soll als Jugendlicher oder als Kind da hingehen? Und dazu kommen weiterhin Preise von 80 Euro für einen Gegner wie Weißrussland.
Die Zuschauer kommen nicht wegen der Mannschaft nicht mehr ins Stadion, sondern wegen Jogi Löw.
Die Nationalmannschaft hat nicht an Glanz verloren, der DFB hat sich von den Fans entfernt.
So, Dienstag geht's weiter. Gegen Nordirland, dann in Frankfurt. Tabellenführung muss gefestigt werden, kann man an der Stelle nur sagen. So, Freitag, der große Tag. Ein besonderer Tag im deutschen Fußball. Der Abschied von Uli Hoeneß. Wir gucken uns mal ein paar Bilder an, hören noch mal rein.
Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen, das war's. Ich habe fertig. Danke.
Ja, so ein bisschen, ne?
Irgendwie auch nicht.
Nee, ne?
Oder? Der wird dem FC Bayern logischerweise immer verbunden bleiben, klar.
Ist doch eine schöne Geschichte, die du mit ihm verbindest?
Bitte?
Gibt es eine schöne Geschichte, die du mit ihm verbindest, eine Anekdote?
Viele schöne Geschichten.
Bitte?
Für viele schöne Geschichten.
Eine reicht.
Ich finde am besten, dass er halt mit jedem Trainer ein gutes Verhältnis hatte.
Danach.
Danach.
Ja, dann sind wir durch.
War das ironisch?
Das war Ironie.
Felix war noch nie ironisch.
Wie kommst du denn da?
Doch, ich hab das, glaube ich, rausgehört. Das war ironisch gemeint.
So, also. Vielen Dank, Felix, alles Gute.
Lass uns ein
Kassel. Ja. Können wir noch den Rest. Ruth, Alf, Adel und Ben. Und jetzt gibt es noch mal eine Dokumentation. Servus, Uli. Und danach gibt es dann, ich muss gucken, Grand Slam auf Darts Live, das Halbfinale und das Finale. Also, viel Spaß bei deinem Programm bei Sport 1. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Tabellenführer. Ist ja egal, wie sie spielen, ne? Max Eberl ist dann zu Gast. Schönen Sonntag. Tschüss.